Hallo und herzlich willkommen zur 63. Folge von Tell Me a History. Heute geht es um ein ganz besonderes Manuskript aus dem 16. Jahrhundert. Besonders ist der Inhalt, nämlich Gedichte des osmanischen Sultans Süleyman I., aber auch das Objekt selbst und seine Entstehungsgeschichte, die uns viel über die Rolle von Dichtung in dieser Zeit sagen. Und darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Christiane Schiggern. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Schiggern, Sie sind wissenschaftliche Mitarbeiterin am Orient-Institut Istanbul, wo Sie zu osmanischer Literatur und Manuskripten forschen. Welchen akademischen Hintergrund haben Sie und wie haben Sie diese Themen für sich entdeckt?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, auf diesen Podcast und mein Projekt in diesem Rahmen vorstellen zu können. Also ich habe in Hamburg Turkologie bei Petra Kappert noch, Geschichte und französische Literatur studiert.
Oh, interessante Kombination.
Ja, das hilft mir heute auch vor allem, was den analytischen Teil meiner Arbeit betrifft. Das war aber auch schon für die Dissertation sehr, sehr hilfreich. Ohne den theoretischen Hintergrund der Textanalyse hätte ich diese Arbeit gar nicht machen können. Aber vielleicht erstmal zum Anfang. Also ich habe ein Jahr während meines Studiums in Istanbul studiert und dort fließend Türkisch gelernt. Und außerdem hatte ich osmanisch Intensivunterricht durch die Vermittlung der damaligen Direktorin des Istanbuler Orient-Instituts. Erhielt ich osmanisch Unterricht bei einem Gelehrten namens Orhançay Gökyay, der mir zur Auflage gemacht hat, für die Möglichkeit des Unterrichts wirklich osmanisch als Vollbeschäftigung zu betreiben. Und da mir klar war, dass das irgendwie nichts ist, was man so ohne weiteres lernt, weil das eine Mischsprache ist, eben bestehend aus Arabisch, Persisch und Türkisch, war mir schon klar, dass ich das ohne größeren Einsatz nicht lernen würde. Insofern waren mir diese Auflagen bekannt durch andere Kommilitonen und auch erwünscht. So. Also auf diese Weise habe ich dann relativ intensiv mich mit osmanischen Texten auch in großer historischer Breite jedenfalls vertraut machen dürfen. Und ja, meine Magisterarbeit habe ich dann über eine osmanische Satirezeitschrift aus dem Jahr 1876-77 mit dem Namen Çaylak geschrieben, die ich erschlossen habe und im Hinblick auf das Istanbuler Alltagsleben erschlossen habe. Also da ging es dann um Theater, aber auch Frauen, Kleidung, Mode, die ganze Auseinandersetzung auch mit der Verwestlichung, die in diesem Zeitraum besonders diskutiert wurde. Es kamen auch ganz andere Themen vor. Ich muss gestehen, ich erinnere mich auch nicht mehr an so vieles.
Magisterarbeit ist ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen her.
Genau, also es ging auch um Infrastruktur und die Versorgungslage der Tiere oder um die Ängste, die Istanbuler beim Betreten der neu errichteten Tunnelbahn hatten und so weiter. Also das waren Dinge, denen wir heute auch noch zum Teil begegnen. Und immer wenn ich mit dieser Tunnelbahn heute noch fahre, dann muss ich auch an diesen Abschnitt aus Çaylak denken. Also es sind viele kleine Aspekte gewesen, die auch doch das Alltagsleben dieser Jahre sehr plastisch dargestellt haben.
Ich glaube, Tunnelbahn müssen Sie für jemanden, der noch nie in Istanbul war, erklären.
Ja, in Istanbul gibt es viele Hänge und Berge und die Verbindung zwischen dem Taksimplatz und der Anlegestelle in Kadıköy am Ufer auf dem europäischen Teil ist besonders steil. Und diese Strecke, die gar nicht lang ist, die umfasst vielleicht 200 Meter, vielleicht auch 300 oder 500, das weiß ich nicht so genau, die ist besonders steil. Und dort wurde im Jahr 1875, dann kurz vor Erscheinen der Satirezeitschrift, eine Bahn errichtet, die sozusagen diese Steigung über Brücken half. Und zunächst wurde diese Bahn von Pferden gezogen. Und die Menschen hatten wirklich Angst, unter die Erde zu gehen. Und es musste ein juristisches Gutachten geben, dass das weder verboten sei, noch dass man dadurch in die Hölle käme oder sonst etwas Schlimmes passieren würde. Und so dass das rechtlich abgesichert und die Menschen ermutigt wurden, von offizieller Seite diese Bahn auch zu benutzen.
Okay, also architektonische Gutachten wurden nicht angefragt?
Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also vielleicht schon, aber mit den Hintergründen habe ich mich dann im Detail auch nicht befasst. Also es ging dann auch mehr um die Breite des Alltagslebens. Da kamen dann auch Brände und sowas dazu, die zu der Zeit wirklich sehr zerstörerisch in manchen Zeiten des Jahres wirkten und so weiter. Also da waren ganz viele verschiedene Aspekte und das war ein Sammelsurium von Themen, die ich da zusammengetragen habe innerhalb dieser Zeitschrift zum Thema Istanbuler Alltagsleben. Es gab auch noch ganz andere Bereiche, die habe ich ein bisschen ausgeklammert. Das ganze Polemische und so weiter, das politisch-polemische auch im Kontext des russisch-osmanischen Krieges, das habe ich dann außen vor gelassen.
Mhm, ja. Und können Sie vielleicht noch ein bisschen was zu Ihrem Intensivunterricht bei diesem Gelehrten erzählen? Also wie kann ich mir das vorstellen? War das jeden Tag irgendwie 8 Stunden oder?
Nein, also am Anfang wurde ich an die Universität bestellt und ich hatte Texte vorzubereiten und die sind wir mündlich durchgegangen. Also ich habe sie dann rezitiert. Und mein Hotter hat sich das dann angehört und gelegentlich Nachfragen gestellt oder auch gesagt, sag das nochmal. Und ich musste das dann wiederholen und er hat dann gegebenenfalls genickt oder das korrigiert. Also das lief alles mündlich. Ich habe das dann aber eben schriftlich vorbereitet, auch mit Wörterbuch natürlich. Und ich hatte dann verschiedenste Texte. Am Anfang hat er gesagt, aus den Lehrbüchern, nimm mal das, nimm mal das. Und später habe ich angefangen dann, die Chroniken anzuschauen, aber auch die Reiseberichte von Evliya Çelebi.
Das 17. Jahrhundert?
17. Jahrhundert, genau.
Okay. Und dieses Mündliche, was zwischen Ihnen und Ihrem Hoca ablief, das war auf modernem Türkisch oder war das auch auf Osmanisch?
Also ich habe die Texte dann transkribiert und die mit Wortlisten versehenen Texte habe ich dann rezitiert. Also dadurch habe ich auf Osmanisch gesprochen und er hat das Gehörte dann gegebenenfalls korrigiert oder Nachfragen gestellt oder auch gar nichts gesagt.
Also ja. Und wenn es Nachfragen gab, dann waren die auch auf Osmanisch-Türkisch oder auf modernem Türkisch?
Nee, auf modernem Türkisch. Also wir haben dann miteinander irgendwie ganz normal auf Türkisch gesprochen und im Anschluss hat seine Frau Tee gekocht und dann wurde Konversation gemacht. Das heißt, es kamen dann Fragen, auf die ich dann antworten musste. So, und später wurde das dann auch ein bisschen lockerer. Also bei ihm zu Hause, dann habe ich auch mal von der Familie erzählt und von Hamburg und so weiter und Fragen gestellt und auch Dinge erzählt, die ich so erlebt habe und die sie dann kommentiert haben oder auch mir die Hintergründe erläutert haben und solche Dinge halt.
Ja, und das war alles im Laufe dieses einen Jahres, in dem Sie in Istanbul waren?
Genau, also ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr bei ihm Unterricht gehabt, wirklich Intensivunterricht. Und im Anschluss bin ich noch mehrere, ich habe dann noch meine Nebenfächer absolviert, als ich zurückkam, nämlich Geschichte und französische Literatur. Türkologie hatte ich mein Studium sowieso fast beendet zu dem Zeitpunkt. Und dann bin ich in den Semesterferien immer wieder nach Istanbul gefahren, habe da 2 Monate verbracht und in dem Zeitraum auch nochmal Unterricht bei ihm bekommen.
Mhm. Ach schön, okay. Also war das ein längeres Unterfangen dann?
Genau, also es ging so über 2, 3 Jahre oder so.
Mhm, ja. Ja, ich glaube, wir hatten das an einigen Stellen schon mal gehabt, aber für diejenigen, für die das der Erstkontakt mit Osmanisch-Türkisch ist, ist es, glaube ich, immer ganz wichtig festzuhalten, dass sozusagen nur, weil sie fließend modernes Türkisch sprechen, ist das noch kein Äquivalent zu dem Umgang mit osmanisch-türkischen Quellen, die ja mit arabischen Buchstaben geschrieben, aber teils Grammatik des heutigen Türkischen auch haben, aber auch ganz viele persische und arabische Lehnwörter und wahrscheinlich auch sehr spezielle noch Grammatikkonstruktionen, die man von heute aus nicht sofort versteht.
Ja, also teilweise gibt es da auch ganz lustige Sachen, finde ich. Zum Beispiel hat man dann den arabischen unregelmäßigen Plural genommen oder auch regelmäßigen in den femininen Formen und dann hat man einfach nochmal den türkischen Plural hinten dran gehängt. Also, dass es wirklich eine Mischsprache dann darstellte und die Verben waren in der Regel türkisch und das Vokabular aber überwiegend arabisch und auch mit vielen griechischen Elementen zum Teil, je nachdem, um welche Texte das sich handelte. Und auch armenischen Zitaten, gerade bei den Reiseberichten von Evliya Çelebi, armenische Sprachfragmente, kurdische Sprachfragmente. Also da kam auch wirklich die Vielfalt des Osmanischen Reichs zum Ausdruck.
Ja, das glaube ich. Und transkribieren, auch für diejenigen, für die das vielleicht noch neu ist, ist das sozusagen das Umschreiben dessen, was man in arabischen Buchstaben oder welcher Sprache auch immer sieht, in lateinische Lettern, die irgendwie spezielle Zeichen haben, was so in meinem Studium immer ein Test gewesen ist, ob man die Grammatik richtig verstanden hat, weil je nachdem, wie man das sozusagen transkribiert, zeigt man, ob man versteht, dass das jetzt irgendwie eben Plural ist oder in welchem Fall etwas steht. Hatte das eine ähnliche Funktion bei Ihrem Unterricht oder war das wirklich so, um Wortaussprache zum Beispiel richtig zu greifen?
Also zum Teil ging es natürlich um die Aussprache, also Längungszeichen, aber auch Passiv- und Aktivformen, die gleich geschrieben werden, aber dann unterschiedlich vokalisiert werden. Da war das ganz wichtig und da hat mein Hodger auch extrem aufgepasst, weil da wohl auch in der Türkei selbst dann oft ein bisschen geschludert wurde und das doch auch den Inhalt betrifft. Ansonsten ist mir das in Hamburg sehr antrainiert worden. Die Transkription in der Türkei selbst ist das nicht so wichtig. Also das hat nie die Bedeutung gehabt wie hier. Und er hat dann ab und zu mal gefragt, na, transkribierst du auch? Und ich habe ja gesagt. Und dann hat er gesagt, ach, dann ist ja gut. So, und das war's. Also in Hamburg wurde da sehr, sehr großer Wert drauf gelegt. Und ich teile das auch heute noch und finde die Transkription insofern wichtig, weil sie eben doch den Text sehr nahe kommt und widerspiegelt und Missverständnissen auch inhaltlicher Natur vorbeugt. Also insofern bin ich eine Vertreterin der Transkription, die ich auch jetzt in den späteren Publikationen beibehalten habe, auch in Kooperation mit türkischen Kollegen und Kolleginnen, die dann teilweise gestöhnt haben und gesagt, muss das sein? Aber also soweit es ging, habe ich das versucht beizubehalten, weil das doch Bedeutung hat.
Ja. Also vor allem, wenn man aus Sprachen kommt, in denen alle Vokale, egal ob sie kurz oder lang, geschrieben werden und in eine Sprache kommt wie Osmanisch, wo das halt nicht der Fall ist. Und wie Sie sagen, ne, ob das jetzt irgendwie hin oder hün zum Beispiel am Ende heißt, kann einen ganz krassen Unterschied bedeuten und man sieht ihn aber nicht in den Buchstaben. Und dann ist das Transkribieren durchaus hilfreich, um vielleicht auch eben Missverständnissen vorzubeugen, ne, dass man denkt, das war ja gar nicht passiv.
Ja. Genau.
Ja, in Münster in meinem Training wurde das auch sehr stark eingebläut bei Arabisch. Die klassische Orientalistik, glaube ich.
Ja, und Philologie vor allem. Also, genau. Ja. Ja, und dann ging es aber weiter. Vielleicht, ich habe bei Petra Kapper, die sich ja intensiv auch mit Pressegeschichte befasst hat, also ich wusste nach dem Magister, ich möchte mit Satire nichts mehr weitermachen, aber während des Studiums im letzten Semester hatten wir uns mit der Tansimat-Zeit befasst und Petra Kappert hat uns die Diskurse der Moderne dann vorgestellt über diese Zeit und ich fand das so spannend. Ich wusste, darüber möchte ich was machen.
Das ist diese Reformzeit Ende des 18. Jahrhunderts im Osmanischen Reich?
Ja, Tansimat-Zeit ist genau die Reformperiode 1839 bis 1876, in der viele Dinge neu ausgehandelt und verhandelt wurden. Was Herrschaft, was auch Gesellschaft anbetrifft, es wurde ganz viel verändert, es wurden neue Institutionen gegründet und wieder abgeschafft. Die Aufteilung des Osmanischen Reichs wurde komplett umstrukturiert. Es wurde versucht, irgendwie dem Missbrauch durch Steuereintreiber Einhalt zu gebieten und so weiter. Also wurde auf ganz vielen Ebenen ganz, ganz viel verändert und vor allem konnte zum Teil darüber auch offen diskutiert werden. Teilweise wurde das dann auch wieder eingeschränkt und es gab Pressezensur und die Intellektuellen, über die ich dann ja meine Dissertation auch geschrieben habe, sind auch freiwillig, muss man sagen, auf Einladung des Khediven von Ägypten nach Paris gegangen und später nach London, um dann dort ihre osmanische Zeitung zu publizieren, die dann zurück ins Osmanische Reich geschmuggelt wurde. Und dort großes Aufsehen erregte. Und vor allem war sie auch ein Medium, an dem die osmanischen Intellektuellen innerhalb Istanbuls und auch anderer Städte teilnehmen konnten, indem sie nämlich Leserbriefe schrieben, die dort dann wiederum veröffentlicht wurden. Also das war auch eine Rückkopplung ins Osmanische Reich zurück mit diesen zahlreichen Leserbriefen, die ein Drittel der gesamten Zeitschrift insgesamt dann ausmachten.
Ein Drittel, das ist ja wirklich sehr viel.
Ja.
Ja, das ist ein schöner Verweis auf mehrere Folgen. Also Zeitungswesen haben wir in der gesamten islamischen Welt schon mal gehabt. Also zum Beispiel bei, ja, auch der Nahda-Literatur in Folge 42. Da ging es nicht primär um Zeitungen, aber die kamen da auch mit vor. Oder bei dem Zeitungswesen im arabischsprachigen Raum. Das war in Folge 54. Und auch bei der letzten Folge, wo es um iranisches Theater ging, in der 62. Da kam das auch mit vor. Also ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiges Medium für diverse Diskurse und Diskussionen.
Genau. Und ich habe mich dann vor allem, weil die Beiträge insgesamt von ganz, ganz wenigen Ausnahmen abgesehen unsigniert waren, der Verfasserfrage zu widmen. Wer hat welche Artikel geschrieben und was kann man daraus ablesen? Und ich habe auf ganz unterschiedliche Art und Weise versucht, mich dieser Frage zu nähern. Einmal von der linguistischen Methodik her, dann von der Inhaltsanalyse, in der ich ausgebildet worden bin, und dann aber auch so ganz umfassenden Dingen, wie ist die Artikelstruktur, wie wird argumentiert, wie sind Einleitung und Schluss, was für sprachliche Ticks gibt es vielleicht. Ich habe danach ISAFET-Frequenzen, die habe ich dann auch systematisch durchgezählt. Und
was ist das?
ISAFET, das ist im Persischen die Genitivkonstruktion, die nicht türkische Wörter miteinander verbinden kann. Also sowohl arabisch-persische als auch persisch-persische oder.
Okay, also die Darfa wahrscheinlich auf Arabisch.
Genau.
Ja. Okay, also quasi, wenn ich ein Wort, also was wie die Haustür, also quasi die Tür des Hauses, dafür gibt es eine spezielle Konstruktion. Mhm. Okay, und die haben Sie gezählt.
Genau, weil das in der Regel als Stilmittel auch bezeichnet wird. Und dabei habe ich ganz erstaunliche Dinge feststellen können. Es gibt in dieser Zeitschrift nämlich einen Artikel, der einen Verfasser hat, nämlich Siabey. Später erhielt er den Titel Pascha, zu der Zeit aber noch nicht. Also wir haben von Siabey einen Artikel signiert, wissen also, er ist dezidiert von ihm. Und in diesem Artikel gibt es aber einen eklatanten Bruch, was die ISAFET-Verbindungen anbetrifft. Also einmal die ganz hohe ISAFET-Frequenz, also ganz, ganz viele ISAFET-Verbindungen. Und im nächsten Teil und letzten Abschnitt dann fast gar keine. Und über diesen Artikel, da habe ich lange drüber nachgedacht und hin und her geforscht, woran kann das gelegen haben? Und wir können daran erkennen, dass jeder zwar seinen eigenen Stil hat, aber ganz unabhängig davon kann es immer zu einer großen Spannbreite an Variationen kommen, durch Ablenkung, Aufregung, emotionale Beteiligung. Und ich habe dann überlegt, was kann der Auslöser gewesen sein für diese heftigen Schwankungen, die möglicherweise oder wahrscheinlicherweise emotionale Schwankungen dann widerspiegeln. Und da gibt es ein Ereignis zu der Zeit, was die Jungosmanen generell sehr beschäftigt hat und die wussten gar nicht, wie sie damit umgehen sollten. Und das war in Istanbul die Verhaftung des Gelehrten Sadık Efendis, der für die Jungosmanen dieser Zeit und die Intellektuellen der Zeit eine enorm große Rolle spielte und der aber im Laufe der Jahrzehnte dann in Vergessenheit geraten ist und den ich dann so ein bisschen wieder hervorholen konnte mit diesen Untersuchungen, weil ich sehen konnte, wie stark sie sich auf ihn beziehen und wie wichtig er für sie auch war. Der war Imam an einer der größeren Moscheen Istanbuls und muss einen großen Kreis von Anhängern um sich geschart haben. Und dieser Mann war einer der ersten, die die Auseinandersetzung mit dem Westen ins Rollen gebracht hat. Heute wissen wir nichts mehr darüber und ich habe lange darüber nachgedacht, woran kann das liegen, dass dieser Mann so in Vergessenheit geraten ist? Und meine Schlussfolgerung war dann, dass in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts war man sehr säkular orientiert und wollte, wenn man sich mit osmanischer Geschichte beschäftigt hat, auch die säkularen Kräfte besonders betonen. Bei den Jungosmanen war das eben besonders Name Kemal. Und insofern haben sich alle auf den gestürzt und ihn untersucht und ihn ins Zentrum der Forschung gerückt. Dabei war er für diese Zeit wirklich ein kleines Licht. Also auch ziemlich unbedeutend, auch noch sehr jung. Das hat sich auch nochmal geändert durch die Biografien seines Sohnes, der ihn dann nochmal besonders idealisiert hat. Das hat sich nochmal durch viele andere Dinge, auch seine Publikationen später dann und die Romane, die er verfasst hat, geändert. Aber zu der Zeit, in den Jahren 68 bis 70, er war noch sehr jung, orientierte er sich an ganz anderen Personen. Und diese Personen kamen aus dem gelehrten Bereich, aus den Moscheen, und damit waren sie für die Intellektuellen des säkularen 20. Jahrhunderts wiederum eigentlich tabu. So, und so konnte ich mir das dann nur erklären, dass eigentlich eine führende intellektuelle Persönlichkeit völlig ignoriert wurde in der Forschung.
Ja, ein spannendes Beispiel dafür, wieso das eigene Denken, die Prämissen, mit denen man dann an sein Material geht, beeinflusst.
Genau. Und nur durch hermeneutische Arbeit kommt man da überhaupt dran, weil nur wenn man sozusagen den Text von innen heraus versucht, zumindest zu erschließen, ob uns das immer gelingt, ist ja nicht gesagt, weil wir alle unsere eigenen Wahrnehmungen haben, in denen wir zum Teil jedenfalls gefangen sind oder die wir zum Teil gar nicht erkennen. Aber sobald wir uns distanzieren können und uns wirklich versuchen, den Text aus dem Text heraus zu verstehen, wird manches sichtbar.
Ja, das glaube ich. Und wie sind Sie dann so aus diesem 18., 19. Jahrhundert in das 16. gekommen?
Ja, also ich habe parallel dazu in Hamburg an der Uni unterrichtet, osmanisch, osmanische Geschichte, osmanische Textlektüre, osmanische Literatur und sowas. Und meine Idee war eigentlich dann mit diesem gelehrten Sadik Efendi und seinen Publikationen weiterzumachen. So, und eines Abends bekam ich dann einen Anruf von Klaus-Peter Haase, dem Ehemann von Petra Kappert, die zu dem Zeitpunkt schon verstorben war. Und der sagte, ja, ich habe da eine Handschrift von meiner Frau und wollen Sie sich die nicht mal ansehen? Und dann habe ich erstmal abgewunken, gesagt, ach nein, ich habe was anderes vor. Und er blieb aber beharrlich. Und dann kam es zu ein, zwei Treffen, bei denen er mir dann diese Handschrift auch zeigte und auch gleich in kompletter Form zugänglich machte.
Also digital?
Die Digitalisate, genau, die schickte er mir dann gleich so, dass ich sie mir ansehen konnte und zeigte mir ein bisschen, wie das Ganze funktioniert. Und erzählte dann ein bisschen darüber, wie seine Frau, also Petra Kappert, die waren in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe schon vor relativ langer Zeit entdeckt hatte. Nämlich zu der Zeit gab es eine Ausstellung zu islamischen Handschriften und Koran und diese kleine Handschrift war dort als Koranexemplar ausgestellt. Und sie sah dann auf der Schnittstelle die Bezeichnung Divane Mohibi. Und als Expertin, die sich intensivst mit dem 16. Jahrhundert auseinandergesetzt hat, wusste sofort, Mohibi bedeutet Sultan Süleyman. Und damit hatte sie dann auf einmal wirklich einen Schatz gehoben, der bis dahin über fast 100 Jahre, muss man sagen, im Museum für Kunst und Gewerbe unerkannt ruhte.
Als Koran sozusagen beworben, aber...
Also wobei bei der Erwerbung 1886, Justus Brinkmann, der Gründer des Museums für Kunst und Gewerbe, wusste sehr wohl, was er dort in den Händen hielt und hat das auch, denke ich mal, zum Preis von 800 Reichsmark damals, also hat da doch einen stattlichen Preis für dieses Manuskript bezahlt. Und die Aufzeichnungen belegen auch, dass es im Museum irgendwo dann festgehalten worden war, dass es sich um den Divane Mohibi handelt.
Okay. Und Mohibi ist ein Beiname von Sultan Süleyman dem Ersten?
Genau. Also alle Dichter im Osmanischen Reich oder fast alle Dichter hatten einen Dichternamen. Und den haben sie dann konsequent benutzt, und zwar im letzten Doppelvers eines jeden Gedichts erscheint dann das Pseudonym oder der Dichtername, so dass das eigentlich immer auch eine akustische Signatur des jeweiligen Gedichts war. Und Mohibi bedeutet der Liebende. Das hat eine starke mystische Konnotation auch. Und das war von Sultan Süleyman sicherlich als Rekurs auf die islamische Mystik, vor allem Ibn al-Arabi, gedacht. Und das wurde auch so verstanden im 16. Jahrhundert, also der mystische Bezug.
Und als Sie vorhin Schnittstelle sagten, wo Pira Kappert das gelesen hatte, meinten Sie, dass wenn man ein Buch von der Seite sich anguckt, da wurde der Titel manchmal draufgeschrieben.
Ne? Genau, also die Bücher wurden ja nicht wie heute so aufbewahrt, dass man den Buchrücken sah, sondern die wurden hingelegt, und zwar so, dass die Schnittstelle dann zu sehen war. Und auf dieser Schnittstelle finden wir dann die Bezeichnung Divane Mohibi. Und ich weiß noch nicht genau, was das bedeutet, die Zahl 18. Also es könnte sein, dass genau diese Handschrift die 18. Version ist und dass es vielleicht noch 2, 3 weitere gab, aber 18 Exemplare, die von dieser Handschrift angefertigt worden sind. Wo die dann geblieben sind, das weiß kein Mensch. Wahrscheinlich sind sie irgendwo verschwunden und nie wieder aufgetaucht.
Sie haben mir ein Buch gezeigt, deswegen weiß ich jetzt, dass die Schnittstelle die kürzere Seite eines Buches ist. Also es war nie auf der längeren der Titel, oder?
Nee, genau.
Okay. Und aber ich meine, 18 könnte das auch, keine Ahnung, der damalige Preis dafür gewesen sein oder so, oder ist das ausgeschlossen?
Sehr, sehr unwahrscheinlich, weil diese Exemplare, die im Hofatelier dann hergestellt wurden von Experten, die wurden in der Palastbibliothek aufbewahrt und die waren nicht zum Verkauf gedacht. Also das war nicht die Idee, die dahinter steckte. Aber vielleicht nochmal zurück zu der Frage, wie es dann kam, dass ich mich vom 19. Jahrhundert Pressegeschichte ins 16. Jahrhundert Divandichtung begeben habe. Also einmal war da sicherlich dieses verlockende Angebot Klaus-Peter Hases und auch seine Beharrlichkeit und seine Erläuterungen, die mir zumindest den ersten Zugang ermöglicht haben. Dann kommt aber noch etwas anderes hinzu. Auch wenn das von der Zeit her ganz, ganz anders ist, fand ich das immer auch interessant, einmal hinter den Vorhang sozusagen des 19. Jahrhunderts zu schauen. Und die frühe Neuzeit ist in vieler Hinsicht komplett anders. Und das 19. Jahrhundert und die gravierenden Veränderungen sind eigentlich auch nicht zu verstehen, wenn man nicht auch etwas von der Vorgeschichte kennt. Und zwar ein bisschen ein tieferes Verständnis von der Vorgeschichte hat. Und insofern hat mir das nochmal die tiefgreifenden Veränderungen des 19. Jahrhunderts und der Verwestlichung im Osmanischen Reich vor Augen geführt. Und ich habe ganz neue Dinge entdeckt und gelernt. Also wirklich, ich musste das richtig lernen. Wie wurde zu der Zeit gedacht? Weil das ist eine ganz andere Art und Weise, als wir es gewohnt sind zu denken. Nämlich, wir denken heute in Kategorien. Richtig, falsch, schön, hässlich und so weiter. Und in der Zeit waren die Dinge miteinander verbunden. Das heißt, das eine deutete auf das andere hin und hing mit dem zusammen. Und das ist etwas, womit ich auch heute noch kämpfe bei den Gedichten, weil die Zuordnung ist keinesfalls eindeutig. Also ist das jetzt ein mystisches Gedicht oder ein irdisches Gedicht oder ein Gedicht auf den Propheten? Das lässt sich manchmal überhaupt nicht klar sagen. War es ein Mann, der besungen wurde, oder eine Frau? Oder spielte das vielleicht auch gar keine Rolle? Das sind alles so Fragen, das kann man sich heute nicht so richtig vorstellen, aber das ist in den Gedichten sehr gut abzulesen, dass es teilweise wirklich keine Rolle spielte. Und die Bilder, die benutzt werden, sind sowieso alle die gleichen. Die Zypresse, die steht für die Schönheit des Geliebten im abstrakten wie auch konkreten Sinne. Und das Bild verbindet diese beiden Seiten. Also sowohl den Propheten als auch den irdischen Geliebten. Ägypten als auch Gott die Schönheit verbildlicht.
Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Verweis auf die 5. Folge, wo wir die Kultur der Ambiguität beleuchtet haben, die Thomas Bauer ja auch so mit auf die Bühne gestellt hat, sich da reinzudenken, wie es ist, weil man eben nicht in Dichotomien, also so schön oder hässlich, sondern es kann sowohl schön als auch hässlich, als auch ein bisschen hässlich und gleichzeitig sehr schön sein und alles so als Kontinuum nebeneinander bestehen zu lassen. Und ich glaube auch die 17. Folge zur arabischer Dichtung im 9. Jahrhundert, da klingelt so einiges von dem, was Sie gesagt haben, auch wieder.
Und vielleicht noch ein anderer Aspekt, das ist mir so am Anfang auch nicht so klar gewesen. Also ich musste mich dann wirklich auch in die islamische Metrik komplett neu einarbeiten. Petra Kappert konnte das, aber es wurde in Hamburg nicht gelehrt und meines Wissens auch sonst nicht in Deutschland. Und ich musste mich dann wirklich ganz neu in diese islamische Metrik, die sowohl im Osmanischen Reich als auch im arabischen und persischen Raum oder persophonen Raum dominierte, jedenfalls wenn es keine Volksdichtung war, da muss ich mich ganz neu reinfinden und das auch lernen. Also wie ist da der Rhythmus und worauf kommt es an und wie sind die Strukturen und welche verschiedenen Formen, also metrische Formen und so weiter. Und durch Wiener Kolleginnen, die in diesem Bereich sehr, sehr gut ausgebildet sind, also die haben mich dann am Anfang auch ein bisschen an die Hand genommen und mir gezeigt, wie das geht. Und die haben wirklich darauf gedrängt, dass ich jedes einzelne Gedicht immer zuerst skandiere, also das heißt, das Versmaß bestimme. Und das habe ich dann auch gemacht und mit der Zeit wurde das einfacher. Und dabei ist vor allem eines nämlich herausgekommen, dass Sultan Süleyman, also Muhibi, der Dichter, nämlich benutzt eine starke Bildersprache, aber das Prosodie, also Reim und Versmaß, das interessierte ihn nicht so besonders. Und ganz deutlich wird das bei einer bestimmten metrischen Form, da macht er grundsätzlich Fehler.
Okay.
Also da stimmt das Versmaß hinten und vorne nicht. Und am Anfang dachte ich dann immer, gut, da kann ich nicht richtig skandieren, also den Rhythmus bestimmen. Und mit Hilfe türkischer Kollegen, die mich dann auch sehr dabei unterstützt haben, stellte sich dann heraus, dass das einfach das Versmaß kaputt war oder defizitär war und er offensichtlich darauf keine große Mühe verwendet hat, jedenfalls sofern er das nicht intuitiv sowieso beherrschte, was bei bestimmten metrischen Formen, die auch sehr häufig waren, dann der Fall war.
Mhm. Ja, vielleicht, wo wir jetzt so schon anfangen, uns diese Zeit, die Sie sich neu erschlossen haben, auch zu erschließen, wollen wir mal versuchen, so ein bisschen den Kontext zu kartieren. Also wenn wir so an den Anfang des 16. Jahrhunderts im Osmanischen Reich blicken, was ist da wichtig zu wissen, auf dem Schirm zu haben, was dann für die Einordnung auch des Manuskriptes und seines Inhaltes helfen könnte?
Also vielleicht gehen wir nochmal 50 Jahre zurück, also die Eroberung Konstantinopels 1453 war ein Meilenstein in der osmanischen Geschichte, die das Osmanische Reich von einem, wie man das auch immer nennen möchte, einem Kleinstaat auf jeden Fall zu einem Imperium wandelte und auf einmal hatte das Osmanische Reich diesen imperialen Status, der auch übrigens in der islamischen Welt dann anerkannt wurde, weil die Araber ja auch schon versucht hatten, Istanbul oder Konstantinopel damals zu erobern. Also das war ein ganz wichtiger Aspekt. Auf einmal war es ein Imperium. Also nachdem es schon territorial enorme Ausdehnung erfahren hatte und das wurde dann noch einmal verstärkt Anfang des 16. Jahrhunderts durch Süleymans Vater, Selim dem I., der nämlich dann den gesamten Osten, also Syrien, aber auch Palästina und vor allem Ägypten eroberte bis in den Jemen und dadurch wurden enorme Reichtümer ins Osmanische Reich gespült. Also da kam zum imperialen Status, dann noch die finanzielle Fülle dazu durch die ganzen Steuern. Ansonsten war das, wie vielleicht auch schon in den vorangegangenen Folgen gesagt wurde, das Osmanische Reich war ein Imperium, wie andere auch, das die eroberten Gebiete weitestgehend in Ruhe ließ und es wurden nur Steuern erhoben für Nichtmuslime, die sogenannte Jizya, die manche dann auch zur Konversion ermutigte, aber das war gar nicht unbedingt erwünscht, weil die Gelder waren auch sehr willkommen. Und ja, also ansonsten wurden die Strukturen eigentlich nicht groß angetastet, sondern weitestgehend beibehalten. Zum Teil gab es islamische Rechtsprechung, es gab Gouverneure, aber weitestgehend jedenfalls blieben die vorher bestehenden Strukturen dann bestehen. So, das war das eine. Es war ein Vielvölkerstaat. Dann kam noch etwas ganz Wichtiges mit der Eroberung Konstantinopels dazu. Und zwar waren die Türken ein Steppenvolk, das ja aus dem Altai-Gebirge dann langsam vor den Mongolen flüchtend nach Inneranatolien zog. Und dieses Steppenvolk hatte mit dem Meer überhaupt nichts am Hut. Durch die Eroberung Konstantinopels wurden auf einmal die byzantinischen Werften Bestandteil des Osmanischen Reichs. Und die Osmanen haben sich das angeeignet. Das heißt, die haben diese ganze Technik und das Know-how der Byzantiner genommen und dann darauf aufbauend ihre eigenen Schiffe gebaut. Und auf einmal waren sie in der Lage, in den Mittelmeerraum vorzudringen und sich mit den Venezianern, aber auch anderen die Maghreb-Küste zu erobern und überall dort sich maritimes Territorium zu erschließen. In die Zeit unter Süleyman fällt dann auch die Eroberung Rhodos. Das war kurz nach seiner Intronisation 1520. Er herrschte übrigens von 1520 bis zu seinem Tod 1566. Das war eine unglaublich lange Herrschaftszeit. Also 46 Jahre, die keineswegs homogen sind. Wenn das manchmal als Blütezeit dargestellt wird, ist es in mancher Hinsicht sicherlich richtig, aber es war keineswegs eine kohärente Zeit, sondern es gab große Höhen und Tiefen und auch sehr große Konflikte, sozialer, aber auch militärischer Natur. Also so 1523, die Eroberung von Rhodos, war ein ganz wichtiger Schritt, um den Mittelmeerraum, der auch für den Transfer der ganzen Pilger nach Mekka und Medina von großer Bedeutung war und für den Handel sowieso, den Mittelmeerraum dann zu sichern, weil da hat es immer wieder Übergriffe seitens der Johanniter, waren das, glaube ich, gegeben, die auf der Insel ihre Festung hatten. Also das war ganz, ganz wichtig. Dann orientierte sich Süleyman im Gegensatz zu seinem Vater, der ja den Osten erobert hatte, wieder stärker nach Westen. Und mit seinen Feldzügen, an denen er aktiv teilnahm, eroberte er dann Mohacs. Diese Festung sollte sehr wichtig werden, weil sie nämlich das Tor nach Wien darstellte, ins Habsburger Reich. Und die Eroberung ermöglichte die spätere Belagerung Wiens, die dann nicht so gut ausging für die Osmanen, die sich wieder zurückziehen mussten, ohne die Stadt erobert zu haben. Und es gab den stetigen Konflikt mit den Habsburgern. Die Rivalität mit Karl V., das war, glaube ich, auch eine sehr persönliche Angelegenheit zwischen Sultan Süleyman und Karl V. Und was man vielleicht noch erwähnen sollte, das ist ja auch schon in den vorangegangenen Folgen immer wieder mal zur Sprache gekommen, der Konflikt mit den Safawiden.
Im Iran.
Mhm. Ja. Also, die Schlacht von Chalderan, 1514 unter Selim I.
Also dem Vater von Süleyman.
Genau. Die Schlacht hatten die Osmanen zwar gewonnen, aber sie hatten nichts davon, weil die Safawiden dann das Prinzip der verbrannten Erde realisiert haben und da war einfach nichts vorzubefinden. Also da gab es noch ganz viele andere Aspekte, dass viel persisches Wissen, also Handwerker, Fachleute jeglicher Art aus Tepelis, der Hauptstadt der Safawiden, ins Osmanische Reich geholt wurden. Also diese Eroberung hatte auf kultureller Ebene einen immensen Push. Aber die Konflikte gingen weiter. Es kam zu zahlreichen Kriegen immer wieder. Und zudem war es so, dass Schach Ismail, der safavidische Herrscher, auf Azeri dichtete. Unter dem Dichternamen Hatai. Und Azeri und Türkisch sind sich sehr nah, also die türkische Bevölkerung Anatoliens war sehr wohl in der Lage, diese Gedichte zu verstehen. Sie müssen einen ungeheuren Sog auf die Bevölkerung ausgeübt haben, die dann sich nämlich Schach Ismail anschließen wollte und die Osmanen ablehnte, weil die Rivalität auch in diesen Gedichten zur Sprache kommt und sowieso existierte. Und das hatte zur Folge, das hat Markus Dressler in einem seiner Artikel ganz schön rausgearbeitet, die Osmanen dann auf einmal den Kriegsdienst verweigerten. Und das wiederum war für die osmanischen Herrscher, die als politische Strategie auf militärische Eroberungen setzten, ein großes Problem. Und insofern mussten sie handeln, sie mussten etwas tun. Und das war in der Zeit jedenfalls von Selim, gab es enorme Gemetzel. Also das heißt, die Anhänger wurden dann getötet. Und auch in der Zeit Süleymans gibt es noch enorme Aufstände, die dann blutig niedergeschlagen wurden. Das war auf jeden Fall ein nicht zu lösendes Problem über Jahrzehnte bis hinein in die 50er Jahre. Eigentlich auch zur Zeit, als die Hamburger Handschrift erstellt wurde, nämlich 1554 wurde die Hamburger Handschrift fertiggestellt. Und 1555 gab es den Vertrag von Amasya, wo beide Seiten dann feststellten, dass es kein Vor- und Zurück mehr gab und dass sie also beide gescheitert waren eigentlich. Und es gab ein Friedensabkommen, das dann auch über einige Jahrzehnte anhielt.
Zwischen den Safawiden und den Osmanen?
Genau.
Okay, genau, die Safawiden haben wir tatsächlich in einer eigenen Folge beleuchtet, das ist die 10. aber auch eine Chronik, die Anfang des 16. Jahrhunderts entstand in der 22. Und ich glaube auch gerade, was sie mit den Zugehörigkeiten oder wem man sich da zugehörig fühlte ansprachen, das haben wir auch in der 60. Folge zu den Kizilbasch-Aleviten aufgenommen. Und ich habe noch eine Nachfrage wegen des Gebietes, das sie erwähnt hatten, also diese Ausweitung, die so vom Ende des 15. bis Anfang des 16. Jahrhunderts stattfand. Als Sie sagten, dass unter Selim dem Ersten, also dem Vater des Muhibi-Sultans, den wir uns jetzt anschauen, bis nach Jemen die Flächen erobert wurden, das inkludierte auch die heiligen Städten, oder?
Genau, das war natürlich ganz wichtig und stärkte nochmal die Position der Osmanen als islamisches Imperium dann.
Okay, also eine sehr intensive von Konflikten und Reichtümern, aber auch Verlusten einhergehende Zeit, erstmal so unterm Strich, oder?
Ja, und vielleicht noch ein, zwei Aspekte, die auch ganz wichtig sind, würde ich meinen. Und zwar zum einen gab es durch die Eroberung Amerikas auf einmal eine Silberschwemme Ende des 15. Jahrhunderts. Und das wirkte sich auch hinein ins 16. Jahrhundert aus, sodass es zur Inflation kam. Das hatte Folgen für den Handel. Das musste alles neu ausgerichtet werden. Und es war ein unglaublich kompliziertes System, wie dann die unterschiedlichen Silbergehalte austariert wurden und so weiter. Da gibt es sehr interessante Forschung, auch in der Türkei. Und zum anderen muss man dazu sagen, dass es eigentlich meteorologisch gesehen eine sehr gute Zeit war. Und das war auch wichtig, weil es gab keine großen Dürren. Es gab relativ gute Ernten. Und wir sehen dann Ende des 16. Jahrhunderts kam die kleine Eiszeit mit großen Trockenheitsperioden. Und in diese Zeit fallen dann auch die ganz großen Aufstände. Die Menschen hatten nichts mehr zu essen. Und die Folgen waren immens. Aber für Süleyman, die Zeit war also insofern eine relativ glückliche Zeit, weil die Ernten zumindest entsprechend der Gebiete, die die Leute dann oder Ländereien, die sie bearbeiteten, relativ gut ausfielen. Also die Konflikte waren eher dann ideologischer Natur als existenzieller Natur. Dazu muss man vielleicht noch sagen, dass Mitte des 16. Jahrhunderts erstmals auch eine striktere Sunnitisierung einsetzte. Vielleicht auch als Reaktion auf die Konflikte mit den schiitischen Safawiden. Also es wurde zu der Zeit erst das fünfmalige Gebet eingeführt. Es wurde der Besuch am Freitag der Moschee für alle verpflichtend eingeführt und auch kontrolliert. Also das heißt, es fand in dieser Zeit eine viel stärkere soziale Kontrolle von oben statt, die sonst nur von unten, also innerhalb der Gemeinschaft bestand. Auf einmal mischte sich der Staat in die Belange der einzelnen muslimischen Untertanen ein.
Und wenn wir den Blick auf Süleyman richten, Sie hatten ja gesagt, dass er 1520 an die Macht kam. War das ein friedlicher Machtwechsel von seinem Vater zu ihm?
Ja, das war die große Ausnahme. Selim der Erste war als Nachfolger gar nicht vorgesehen. Er hat auch seinen Vater, Bayezid den Zweiten, absetzen lassen und hat durch bestimmte Allianzen und Strategiewechsel ist es ihm gelungen, seine Brüder auszuschalten, den Sultan abzusetzen und sich selbst zu intronisieren. Als einziger Sohn war das für Süleyman überhaupt kein Thema. Also er war unumstrittener Sultan. Aber, und das spielt, glaube ich, auch in seine Gedichte und auch sein ganzes Leben mit hinein, diese Erlebnisse, er hat das hautnah, diese Kämpfe seines Vaters, die ja immer wirklich existenzieller Natur waren, weil nur einer durfte überleben, nach dem dynastischen Prinzip der Osmanen. Und einer sollte Herrscher werden und alle anderen wurden umgebracht zum Zeitpunkt der Intronisation. War das also wirklich ein existenzieller Kampf? Und den hat Süleyman Hotnam als Jugendlicher dann mitbekommen.
Das war erst später, dass das mit Verbannung einherging, dass das diese Prinzeninseln oder...
Das war, glaube ich, ganz, ganz spät. Also im 17. und 18. Jahrhundert gab es dann das Kafes-System. Das heißt, die männlichen Angehörigen der Dynastie wurden nicht mehr umgebracht, wie noch bis ins 16. Jahrhundert hinein, sondern die wurden dann in, das klingt so ein bisschen brutal, also Käfigen gehalten. Also sie waren eingesperrt, oft im Palastbereich, aber das war natürlich eine sehr luxuriöse Unterkunft. Also, aber immerhin, also sie durften die Räumlichkeiten nicht verlassen, waren eingesperrt und haben auch wohl um ihr Leben gefürchtet. Das hat dann auch zur Folge von mentalen Schädigungen geführt, die ein großes Problem für die Osmanen und die Dynastie wurde.
Ja. Und Süleyman der Erste, der Muhibi, der hat die Ermordung seiner Onkel dann miterlebt?
Genau. Der hat noch die Ermordung seiner Onkel erlebt und auch den Tod seines Großvaters, wie er gestorben ist, das wissen wir nicht, von Bayezid dem Zweiten. Selim hat als Herrscher Süleyman oft in seiner Nähe gehabt. Also auch um ihn als einzigen Nachfahren vielleicht zu schützen.
Und das war beabsichtigt, dass Selim nur den einen Sohn hatte, den Süleyman?
Also Kindersterblichkeit war sehr, sehr hoch. Wir wissen auch, dass Süleymans ersten drei Kinder an einer infektiösen Fiebererkrankung gestorben sind, die in Istanbul und auch im Palast grassierte. Da bin ich überfragt, das weiß ich nicht. Inwiefern er noch weitere Söhne hatte, ist mir nicht bekannt. Süleyman hatte noch eine Schwester, das wissen wir, zu der er auch engen Kontakt pflegte, zu seiner Mutter sowieso. Ich habe gerade kürzlich Briefe seiner Mutter an ihn gerichtet im Archiv gefunden, in denen sie wirklich ganz zauberhaft ihre Liebe und ihre Sehnsucht nach ihrem Sohn zum Ausdruck bringt.
In welchem Archiv liegen diese Briefe?
Im Staatsarchiv in Istanbul. Also das ist das Schöne, wenn man in Istanbul am Orient-Institut ist, es ist immer nur ein kleiner Sprung zum nächsten Archiv, in dem dann unglaublich viele Dinge liegen.
Das stelle ich mir sehr traumhaft vor.
Das ist toll, ja wirklich.
Okay, also zum Zeitpunkt des Todes von Selim dem Ersten war Süleyman der einzige männliche Nachfahre und hatte damit keine Konkurrenz auszustechen.
Genau.
Und wissen Sie, wie alt er war, als er in die Macht kam?
Also das Geburtsdatum steht ja nie so ganz klar fest, weil ja auch nie ganz klar ist, wer dann später Sultan werden wird. Aber die Forschung ist sich, glaube ich, ziemlich einig, dass er 1494 geboren sein soll, was bedeutet, dass er zum Zeitpunkt der Intronisation 26 Jahre alt war.
Also in der Zeit ein gestandener Mann.
Ist ganz sicher. Vielleicht nochmal zu den großen Skandalen der Zeit, die mit Süleyman zu tun haben. Zum einen, und das war wirklich spektakulär für die Zeit und auch später übrigens, es gab zwar den Brudermord, aber den Kindesmord gab es nicht. Und der fand dann in der Zeit Süleyman statt, beziehungsweise er hat seinen Sohn Mustafa 1553 durch den Seidenstrang ermorden lassen. Und 1560 ließ er dann seinen zweiten Sohn, Prinz Bajazid, hinrichten, der sich zu den Safawiden geflüchtet hat. Also das waren wirklich spektakuläre Dinge, die auch den Hof sehr beschäftigt haben müssen. Und nicht nur die, sondern der 1553 getötete Prinz Mustafa hatte eine große Anhängerschaft innerhalb der Janitscharen. Also diese militärische Elitetruppe, die sich um den Sultan herum gruppierte, war unglaublich einflussreich. Und Sultan Süleyman musste dann auch den Großvezier absetzen, der das Ganze wohl zumindest mit eingefädelt haben soll. Die Anklage und die Hinweise, Indizien für bestimmte konspirative Aktivitäten des Prinzen gegenüber dem Sultan. Und der Großvezier musste dann abgesetzt werden und erstmal für eine Weile beiseite genommen werden, um die Janitscharen wieder zu beruhigen. Und da gibt es Trauerelegien auf den Tod des Prinzen Mustafa.
Also das war ein extremes Beispiel für ein Machtspiel.
Genau, also es gab natürlich am Hof unglaublich viele Intrigen und Machtspiele und eine sicherlich wichtige Person in der ganzen Gemengelage war Hüdem Sultan, eine Sklavin. Also die Partnerinnen der Sultane waren Sklavinnen und wurden in der Regel nach der Geburt des ersten Sohnes dann separiert. Und zwar im Harem und wurden dann mit der Betreuung des Sohnes beauftragt. Und irgendwann, wenn die Söhne dann ein gewisses Alter, also vielleicht so 10 Jahre oder so erreicht hatten ungefähr, wurden sie eigentlich zum Erwerb praktischer Regierungskenntnisse und Herrschaftskenntnisse, wurden sie in die Prinzenresidenzen geschickt, wo sie dann unter Anleitung sich im Regieren erproben konnten und auch in der Hofhaltung und alles, was dazugehörte. Und die Mütter begleiteten ihre Söhne. So, das heißt also, es gab eine Mutter und einen Sohn und dann wieder die nächste Mutter und den nächsten Sohn. Das hat sich unter Hüdem schlagartig geändert. Also sie hat ihre Söhne nicht mehr in die Provinzen begleitet, sondern sie im Alter von vielleicht 14, 15 Jahren allein in die Provinzen geschickt und ist bei Sultan Süleyman geblieben und hat ihm im Gegensatz zu all ihren Vorgängerinnen mehrere Kinder geschenkt. Also sie waren sozusagen eine Familie, wie wir sie uns vielleicht heute auch noch ein bisschen vorstellen können. Sie hatten zusammen, wenn ich mich nicht irre, 5 Söhne und eine Tochter.
Und sie hatte eine Rolle gespielt bei Mustafas Versuch, seinen Vater die Macht abzugreifen, irgendwie, oder?
Also für sie war das auch eine schwierige Situation, weil sie wusste, einer ihrer Söhne kann nur überleben. Alle anderen werden getötet. Und insofern, da Mustafa von einer anderen Konkubine und einer anderen Beziehung stammte, war er ein Rivale. Und sie hatte ein großes Interesse daran, ihn auszuschalten. Und insofern gab es da so eine Fraktion innerhalb des Palasts, die aus dem Großvezier und Hüdem bestand und wahrscheinlich noch einigen anderen, die sich gegen Mustafa einsetzten. Und letztlich muss man sagen, auch damit sehr erfolgreich waren.
Game of Thrones hat da gar nichts mehr mitzuhalten. Also das heißt, man musste sich eigentlich auch fürchten, morgens aus der Tür zu gehen im Palast, oder?
Ich weiß es nicht, das wurde ja angekündigt und es sind viele umgebracht worden, wenn ein Feldzug schief ging und sie dafür die Verantwortung trugen. Das sind Geschichten für sich, die auch wirklich sehr, sehr unterschiedlich gewesen sein müssen.
Und wenn Sie sagen, das war angekündigt, das heißt, die Ermordung von Mustafa war mit Zeit und Ort angesagt, oder?
Ach so, nee, im Prinzip war es schon so, dass wenn jetzt ein Heerführer eine Schlacht vermasselte, dann konnte er schon damit rechnen, dass das Folgen haben würde. Was jetzt Prinz Mustafa anbetrifft, ist das, glaube ich, unklar. Auf jeden Fall weiß man, dass er nicht in Istanbul getötet wurde, sondern Süleyman rief 1553 einen Feldzug ein, der gegen die Safaviden gerichtet sein sollte, tatsächlich aber dort niemals endete, sondern in Anatolien machten sie Station, eroberten hier was und richteten dort was. Und in diesem Zusammenhang wurde Mustafa dann zum Vater gerufen an den Ort und dort dann getötet.
Okay, und das heißt also, wenn er zwei seiner Söhne umbrachte, dann blieben immer noch drei am Ende.
Genau, also einer, der wahrscheinlich auch am meisten geförderte Sohn und älteste Sohn, Mehmet, starb an einer Pandemie, muss man wohl sagen, Erkrankung in der Provinz, als er dort schon das Regieren praktizierte, im Kleinen. Ein anderer, Jihangir, hatte eine Behinderung und war damit von der Herrschaft grundsätzlich ausgeschlossen, weil es für einen Herrscher immer der physischen und mentalen Gesundheit bedurfte. Er wurde, glaube ich, deswegen auch, weil er sozusagen in diesem ganzen Machtgefälle gar keine Rolle spielte, wurde er von Sultan Süleyman auch immer besonders behandelt und gern auf Jagden, die er liebte, mitgenommen. Und dann blieb Selim, der dann später eben Selim der Zweite wurde. Und das war dann nochmal eine extra Geschichte und ein extra Machtkampf, den er gewinnen konnte. Und der dann aber auch mit dem Tod des Prinzen Bayezid endete.
Und Selim der Zweite, also einer der Söhne von Süleyman, dem Muhibi, der kam an die Macht, als sein Vater eines natürlichen Todes starb oder wurde da geholfen?
Nein, nein. Also Süleyman war dann ja auch schon sehr betagt für die damaligen Verhältnisse, nämlich 72. Also ein stattliches Alter für die damalige Zeit. Und er wollte dann, man weiß gar nicht genau, warum, nochmal einen Feldzug starten. Das hat er dann auch getan. Er wurde in der Sänfte getragen und am Zielort verstarb er dann während oder nach der Schlacht. Und er wurde dann heimlich in dieser Sänfte zurückgebracht, damit es zu keinen Unruhen kommen sollte. Und Prinz Selim wurde informiert und eilte dann nach Istanbul.
Mhm. Und wenn wir vielleicht mal auf die Rolle von Süleyman dem Ersten als Dichter schauen, also war das ungewöhnlich oder war Dichtung so weit verbreitet, dass das schon merkwürdig gewesen wäre, wenn er es nicht getan hätte?
Also alle osmanischen Herrscher haben gedichtet und nicht nur sie, sondern eigentlich alle Herrscher im Mittleren und Nahen Osten. Das war ein Instrument der Herrschaft. Übrigens nicht nur dort, sondern in ähnlicher Weise auch in Lateineuropa. Also Dichtung spielte eine ganz, ganz zentrale Rolle für die emotionale Unterfütterung und auf der Beziehungsebene. Weil die Herrscher waren ja sehr distanziert, jedenfalls im 16. Jahrhundert dann schon die osmanischen Herrscher, von der Bevölkerung. Das heißt, die Menschen bekamen den Sultan vielleicht einmal zur Beschneidung zu sehen und einmal zum Opferfest und dann vielleicht noch einmal im Jahr zu einer besonderen Festlichkeit oder beim Auszug oder Einzug der Feldzüge. Aber das war's dann auch. Jedenfalls im 16. Jahrhundert. Vorher war es ein bisschen anders. Und durch diese Gedichte wurde eine Kommunikationsebene eingezogen, die es sonst in keiner Form gibt. Also wir können davon ausgehen, dass diese Gedichte, die mit Muhibi unterzeichnet worden sind, auch wirklich von ihm stammen. Es gibt ein paar Ausnahmen, da kann man sich darüber streiten. Aber in der Forschung wird davon ausgegangen, dass eigentlich alle Gedichte von ihm auch stammen. Und das zeichnet ihn besonders aus. Also auch sein Vater und seine Vorväter haben gedichtet. Aber er war besonders produktiv. Und wir wissen gesichert von über 4000 Gedichten, die er verfasst haben soll. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Weil längst noch nicht alle Handschriften, die von ihm bekannt sind, gesichtet worden sind. Er war unglaublich produktiv. Manche Dichter haben wirklich innerhalb des Verses sehr auf die Harmonie geachtet, wie zum Beispiel sein Vater Selim der Erste, der übrigens auf Persisch gedichtet hat, nicht auf Türkisch. Und das sicherlich auch als Antwort auf den safavidischen Herrscher, der wiederum auf Aserbaidschanisch, also in einer Turksprache gedichtet hat, zu lesen und zu verstehen ist. Also wie gesagt, Süleyman Muhibi hat auf Osmanisch-Türkisch gedichtet. Überwiegend jedenfalls ein ganz kleiner Teil seiner Gedichte sind auf Persisch verfasst, kommen aber in der Hamburger Handschrift nicht vor.
Und Sie hatten ja eben gesagt, dass Dichtung unter anderem als Kommunikation zu der Bevölkerung dienen konnte. Gerade bei diesem, der eine dichtet auf Persisch und der andere in einer Turksprache, hört sich das auch an wie eine Kommunikationsebene zwischen den Herrschenden. War das dafür auch gedacht?
Ganz sicher. Also Ich verstehe das so und viele andere auch. Aber das ist jetzt die Zeit Selims. Aber bei Süleyman war das anders. Er dichtete auf Türkisch mit vielen, vielen persischen Sprachelementen und auch Bezügen. Und wenn man Hafiz nicht kennt, ist auch Muhibbi eigentlich nicht zu verstehen. Also so, dass ein heutiger Türke, dem ich die Gedichte dann rezitieren würde, könnte sie nicht verstehen. Also die Verben sind in der Regel auf Türkisch und das Vokabular ist zum großen Teil jedenfalls auch auf Persisch. Und die Bildersprache stammt dann noch einmal aus einer ganz anderen Welt.
Und wissen Sie oder ist in der Forschung irgendwie bekannt, ob diese Gedichte, die Herrschende verfasst haben, auch öffentlich vorgetragen wurden?
Also leider über die Performance wissen wir noch nicht besonders viel. Sie ist relativ unerforscht. Ich habe in Dokumenten, also Registern von Richtern, die Haushaltsbestände aufgenommen haben, habe ich diesen Divane Muhibbi dann sehr unspezifisch gefunden. Also da wurde jetzt nicht gesagt, welche Handschrift das ist und so weiter. Aber wir wissen, dass im 17. Jahrhundert dieser Divane Muhibbi vererbt worden ist. Das heißt, zu der Zeit gab es also in bestimmten wohlhabenden Haushalten, konnten sich Einzelne dann eine Handschrift erwerben, bekommen, wie sie zirkuliert ist, wie sie überhaupt aus dem Palast kam. Darüber wissen wir noch nichts, leider. Das ist relativ unerforscht. Aber mittlerweile wissen wir jedenfalls, dass es außerhalb der Palastmauern Exemplare gab, die kursierten und die sicherlich dann rezitiert worden sind. Also das heißt, bei bestimmten Anlässen wurde dann ganz sicher im größeren oder kleineren Kreis aus diesem Divan zitiert oder rezitiert zur Unterhaltung und Erbauung der Zuhörenden. Insgesamt kann man sagen, es gab diese Kultur, die es generell im islamischen Raum ja auch zu der Zeit gab, der Majlis, also der Zusammenkünfte. Vielleicht auch heute würde man sagen, das sind so leichte Analogien zu den literarischen Zirkeln, in denen Gedichte vorgetragen wurden. Es gab vielleicht auch Gesang oder es wurde musiziert. Es wurde in der Regel, auch wenn es nicht ganz strikt verboten war, ordentlich getrunken. Und der Kreis ließ es sich dann wohl sein mit diesen Gedichten und der Unterhaltung insgesamt. Durch die ungeheure Streuung der Handschriften heute, also zum Beispiel, es gibt Gedichtsammlungen Muhibbis in Kairo, es gibt Gedichtsammlungen Muhibbis in Jerusalem. Die müssen ja irgendwie dorthin gekommen sein. Also das heißt, die haben jeweils längere Wege innerhalb des Osmanischen Reichs der damaligen Zeit und auch später zurückgelegt. Wann sie den Palast verlassen haben, das wissen wir nicht.
Ja, das lässt sich oft sehr schwer rekonstruieren. Hier auch noch zwei Verweise, einmal zu Buchkulturfolge, die achte, wo es darum geht, wie eigentlich so Wissen in Manuskripten zirkulieren kann. Und in der 45. Folge haben wir auch anhand von Manuskripten, die Orientalisten aus dem 17. und 18. Jahrhundert bearbeitet haben, auch solche Themen mit aufgegriffen. Also das ist eine Welt für sich, schon mal als Verweis.
Also zum Glück gibt es Besitzervermerke zum Teil in den Handschriften und die ich jetzt durchgesehen habe und die ich auch für meine kritische Edition bearbeite. Manchmal sind sie datiert, meistens sind sie undatiert. Manchmal haben wir einen Namen, mit dem man auch nicht besonders viel anfangen kann. Wenn er wie im Fall der Hamburger Handschrift handelt, es sich um einen Mehmet.
Spezifisch.
Ja, genau. Ein Janitscharenauer. Aus welcher Zeit weiß man auch nicht. Man weiß, wann die Janitscharen als Institution abgeschafft worden sind. Aber wann das genau war, wahrscheinlich im 18. Jahrhundert. Was wir aber wissen, und das ist gesichert, ist, dass das Museum 1886 diese Handschrift von einem Kunsthändler, der berühmt-berüchtigt war, erworben hat, nämlich für den Preis von 800 Mark.
Was damals viel, wenig war?
Also das war schon eine stattliche Summe, die da bezahlt worden ist für diese kleine Handschrift. Dann, das muss man sich ungefähr so vorstellen, die Handschrift, wenn man so ein DIN A5 Blatt hat, entspricht das ungefähr dem Format der Hamburger Handschrift.
Okay. Und ist das eher schmal oder breit?
Also eher breiter, da habe ich jetzt keine Maße. Das sind insgesamt 213 Folios.
Ein Folio ist eine Doppelseite oder?
Ein Blatt geteilt in A und B.
Achso, also Vorderseite und Rückseite.
Genau, also das sind dann 213 Folios und insgesamt beinhaltet die Handschrift ungefähr 630 Gedichte.
Mhm. Als Sie gerade sagten, dass der Händler berühmt-berüchtigt war, haben Sie da noch mehr Hintergrund?
Ja, im Museum für Kunst und Gewerbe, wo die Hamburger Handschrift ja liegt, dort ist sie mir freundlicherweise als Digitalisat zur Verfügung gestellt worden. Die haben so ein bisschen geforscht über diesen Franz Bock und er hat wohl teilweise Miniaturen und so weiter aus Handschriften rausgeschnitten und hatte deswegen den Spitznamen auch Schnippelbock.
Ach, okay. Das ist, glaube ich, auch im Zusammenhang mit der Verbreitung von Alben, also Sammlungen von Bildern teilweise, die auch dann später in Einzelteilen verkauft und zirkuliert wurden. Das haben wir in der 21. Folge zu persischsprachigen Alben ab dem 15. Jahrhundert auch gehabt. Das scheint also verbreitete Praxis gewesen zu sein.
Genau. Also vielleicht kann man noch dazu sagen, die Hamburger Handschrift ist insofern sehr besonders, also weil sie eine der ersten Gedichtsammlungen Mohibis ist, von der wir gesichert wissen, weil sie datiert ist, dass sie im Palastatelier hergestellt wurde. Es ist eine Prachthandschrift, das heißt, sie ist illuminiert.
Was bedeutet illuminiert?
Also vergoldet. Und zwar also nach 500 Jahren, das müssen Sie sich mal vorstellen, nach 500 Jahren schimmern die Farben noch und das Gold, das schimmert auch noch, wenn man das so ein bisschen ans Licht hält.
Ja, sollen wir das vielleicht mal machen mit den beiden Bildern, die Sie mitgebracht haben?
Ach, sehr gern, das können wir gern tun.
Welches sollen wir uns denn mal zuerst anschauen?
Also wir könnten natürlich erstmal die beiden Folios nebeneinander nehmen.
Mhm. Also das Aufgeklappte, wo man zwei Seiten sieht und den Einband auch noch mit dieser Klappe, ne?
Genau, das ist also das Incipit, also die Einführung hat man da. Und das ist eigentlich nur noch schwer zu entziffern. In Gold unterlegt steht dann, das ist der dritte Divan aus dem Text des Herrschers der Zeit, Sultan Süleyman, Sohn von Selim Khan. Möge seine Herrschaft bis zum Tage des jüngsten Gerichts andauern.
Okay. Ich würde das auch einmal erst beschreiben, also vielleicht auch für jemanden, der das nicht sehen kann, sei es, weil das Bild gerade nicht verfügbar ist oder die Augen eingeschränkt. Ich versuche mal ein bisschen zu beschreiben, als Außenstehende ist es manchmal etwas einfacher, vielleicht Dinge zu sehen, die für Sie mittlerweile total alltäglich sind. Also wir stellen uns ein aufgeschlagenes Buch vor mit linker und rechter Seite und eine braun-goldene Lederklappe, würde ich jetzt mal tippen, die das Buch rahmt, also oder einschlägt. Die sieht man halt auch, weil es aufgeschlagen ist. Und auf den beiden Seiten ist Text, aber der nimmt pro Seite, würde ich jetzt mal tippen, vielleicht ein Achtel oder so der Fläche der Seite ein. Und fast 70%, würde ich mal sagen, sind geometrische und florale Ornamente, die den Text umgeben. Und der Text, das sind so innerhalb von Rechtecken, die wahrscheinlich dafür vorher so ausgespart wurden. Und dann drumherum dann auch geometrisch angeordnet wie so Kästen, also jeweils oberhalb und unterhalb des Textes, Kästen, die so goldene Rahmen haben. Und da drin sind auch florale Elemente und wieder Goldelemente. Und darin ist der Text, den Sie gerade zitiert haben, ne?
Genau, der ist eigentlich auch so auf der Abbildung fürs bloße Auge überhaupt nicht mehr erkennbar. Und auch mit Vergrößerung und so weiter nur sehr, sehr schwer entzifferbar. Das obere goldgefasste Kästchen und das untere Kästchen, die bilden dann sozusagen eine Einheit. Und auf dem zweiten Folio ist das dann eben so, dass es das obere Kästchen und das untere Kästchen eine Einheit bilden. Und die zusammen bilden dann diesen Einführungstext, der auf den Sultan verweist und dessen Wort Kunst.
Ja, genau, wir lesen ja auch von rechts nach links, ne? Also die rechte Seite zuerst und dann die linke. Und der Text, den wir da sehen, das ist schon ein oder zwei Gedichte?
Genau, das sind vier Doppelverse, die wir hier sehen, die besonders auch nochmal illuminiert sind. Das gilt nur für die ersten beiden Folios. Danach sind die Gedichte jeweils anders gefasst und auch anders strukturiert. Also hier ist es dann ein Gedicht und das ist ein Gazel, das aus 4 Doppelversen besteht. Das ist für ein Gazel auch ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise umfasst ein Gazel 5 bis 11 Doppelverse, also eine ungerade Zahl meistens.
Und was ist ein Gazel?
Also das ist eine lyrische Form, die ja auch für manche jedenfalls im deutschsprachigen Raum über Goethe und so weiter bekannt sein könnte. Ein Gazel ist eine ganz verbreitete lyrische Form im Nahen und Mittleren Osten, besteht aus 5 bis 11 Doppelversen, hat eine bestimmte Struktur, bestimmte Reimschema und das Versmaß ist offen. Im letzten Doppelvers wird der Dichtername aufgeführt. Der erste Doppelvers gibt sozusagen die Thematik vor. Und wie diese Gazele inhaltlich gefüllt werden, ist dann offen. Das weicht so ein bisschen von unserem Genre-Denken ab, weil wir denken, Inhalt ist gleich Form. Im Osmanischen und auch im Persischen war die Form erstmal zentral. Also erst kam die Form und die konnte dann mit Inhalt gefüllt werden, sodass ein Gazel auch ein Prophetenlob zum Inhalt haben konnte. Direkt übersetzt sind das Liebeslieder, aber sie konnten auch ganz anderen Zwecken dienen. Also inhaltlich gefüllt werden, Satiregedichte konnten daraus gemacht werden oder auch mystische Gedichte und vieles, vieles mehr.
Ja. Und jede Seite trägt hier eine Einheit an Dichtung oder gehören die zwei Seiten zusammen inhaltlich?
In diesem Fall, und das ist die große Ausnahme, beide Blätter gehören zusammen und bilden zusammen ein Gedicht. Und das von rechts oben nach links unten gelesen wird. Und die Gedichte sind immer fortlaufend. Also das heißt, wir gehen davon aus, dass erst der Rahmen erstellt wurde und dann die Gedichte reingesetzt worden sind. Das sieht man auch daran, dass teilweise Kalligraphie über den Rand hinausgeht. Also da ist es dann wirklich auch fortlaufend und zwar ganz strikt. Also teilweise auf einem Blatt befinden sich 5 Gedichte oder manchmal 3. Das ist abhängig von der Länge der jeweiligen Gedichte dann.
Okay. Und wenn Sie sagen, diese zwei Seiten, die zusammenhängend ein Gedicht ergeben, lesen wir von rechts oben nach links unten, heißt das, ich lese erst die rechte Seite von oben nach unten und fange dann auf der linken Seite wieder oben an und gehe nach unten?
Genau.
Okay, hätte ja auch sein können, dass das so einmal quer über die Seiten geht.
Also das ist in diesem Fall wirklich eine Ausnahme und besonders und hat damit zu tun, dass es die ersten Blätter sind. Dann später ist es so, das sieht man auf dem anderen Blatt ganz gut, dass dann zeilenweise gelesen wird. Da ist dann eine Trennlinie zwischen den Zeilen und das wird dann rechte Zeile, linke Zeile gelesen.
Ja, vielleicht können wir ja direkt mal zu dem zweiten Bild gehen und uns das mal zusammen anschauen, wie das da aussieht. Sieht sehr interessant aus, so als sei dieser Rahmen, den Sie genannt haben, also dieser sozusagen Block um das, was dann an Text reinkommt, genauso behalten worden wie auf dem ersten Bild, aber die ganzen floralen Elemente, die sonst drumherum waren, sind weg.
Genau.
Jetzt ist die Seite leer um diesen Block herum, aber ich sehe am oberen Rand und irgendwie ungefähr auf der Höhe des unteren Drittels nochmal wie so ein Zwischenüberschrift oder so.
Genau.
Die floral und wieder sehr viel Gold enthält.
Genau, das sozusagen dann markiert das Ende des Gedichts und den Beginn des nächsten Gedichts.
Und in der Mitte dann 2 Linien, die wie so eine Barren bilden, der diese 2 Teile trennt. Aber wie Sie gerade gesagt haben, wir lesen über diesen Balken immer drüber beim Vorgehen von rechts nach links.
Genau, also die sind vertikal angeordnet, auch wieder im Gold und sollen einer Erzählung zufolge den Fluss des Paradieses symbolisieren, der dann bei jedem Vers, den man liest, immer überquert wird.
Und weil wir hier 2 Überschriftenblöcke sehen, haben wir hier 2 Gedichte oder jedenfalls ein abgeschlossenes und ein unten im Drittel anfangendes.
Genau. Und da ist wieder dieses Prinzip zu erkennen, dass das dann wirklich strikt nach den angeordneten Kästen eingesetzt wurde und dann nicht pro Blatt eine bestimmte Anzahl von Gedichten, sondern pro Blatt ein Kasten, so dass das Gedicht dann auf der Rückseite des Blattes oder auf dem nächsten Blatt, je nachdem, fortgesetzt wird.
Das klingt so, als hätte es keine vorgegebene Platzierung der Gedichte gegeben, sondern als hätte der Schreiber entschieden, je nachdem, wie viel Platz er jeweils sah oder brauchte, wohin er was schreibt. Oder interpretiere ich das gerade falsch?
Also wir wissen, dass es gibt eine feste Struktur und die ist alphabetischer Natur.
Für die Titel, oder?
Nein, für die Gedichte insgesamt, wie sie ausgewählt worden sind. Also das heißt, nach dem arabischen Alphabet folgend wurde dann zuerst Gedichte mit der Endsilbe Alif ausgewählt. Also Alif ist ein ziemlich großer Block, weil da gibt es im Türkischen relativ viele Wörter, die auf Alif enden, also dem langen A. Und dann geht es weiter mit B, C, T. Und für manche Buchstaben gibt es nur 2, 3 Gedichte. Für andere gibt es, also für den Buchstaben R zum Beispiel, da habe ich gedacht, das nimmt gar kein Ende mehr. Da habe ich, glaube ich, über 100 Gedichte. Also das ist sehr, sehr disparat, was die Verteilung anbetrifft oder die Repräsentation der jeweiligen Buchstaben. Aber das ist in alphabetischer Ordnung ausgewählt. Also einmal alphabetisch in sich und dann noch einmal der Länge nach. Im Prinzip bei, also in Anführungsstrichen, normalen Gedichtsammlungen würden die Kassiden zuerst kommen.
Also die langen.
Genau. Und dann kommen die Gazele und dann Einzelversgedichte oder Doppelversgedichte und vielleicht noch ein paar andere Gedichtformen. Und hier ist es ein bisschen anders, weil das durchmischt ist. Also das heißt, da kommen auch Gazele und zwischendurch sind 5 Zeiler und dann kommen wieder Gazele. Das ist eigentlich nicht ganz regelkonform. Und zum Schluss kommen dann die sehr, sehr kurzen Gedichte. Und das jetzt der Jä-Buchstabe ist dann wirklich am Ende der Gazele. Und das ist auch eines der letzten Folios überhaupt mit Gazelen, 197 A oder B. Und danach kommen dann noch sogenannte Kütas, das sind Doppelversgedichte, und Müflets, das sind Einzelversgedichte. Und das war's. Und dann kommt noch das Kolophon. Und das ist ein Glück, dass wir das haben, weil das ist nicht selbstverständlich und auch nicht bei jeder illuminierten Handschrift dabei. Da wird dann vermerkt, wann die Handschrift erstellt wurde, von wem und manchmal noch, wie jetzt in diesem Fall der Hamburger Handschrift, auch der Illuminator, also der Müsahib, wird genannt. Und das ist in der Hamburger Handschrift ein ganz berühmter Künstler der damaligen Zeit gewesen, nämlich Kader Memi, der Leiter des Palastateliers. Und der Kalligraf war Mehmet Şerif, auch ein bekannter Künstler der damaligen Zeit, der auch einige spätere Handschriften, Gedichtsammlungen Muhibis kalligrafiert hat. Und da kann man dann auch ganz schön sehen, dass eben doch ein Editor mit am Werke war, weil die nämlich unterschiedliche Fehler aufzeigen oder auch nicht. Also Korrekturen auch teilweise beinhalten. Sodass wir davon ausgehen können, dass ein Editor Verse umgestaltet hat oder das Versmaß ein bisschen zurechtgerückt hat oder auch die Harmonie etwas verändert hat und so weiter und so fort.
Hatte das einen Namen, diese Funktionsbezeichnung des Editors?
Nein, und wir wissen auch noch überhaupt nicht, wer es ist. Und dem versuche ich noch ein bisschen auf die Spur zu kommen. Das ist auch unter den Literaturhistorikern, die sich überhaupt mit Herrscherdichtung befassen, jetzt osmanischer Herrscherdichtung, haben wir alle unterschiedliche Vorstellungen, welcher Editor es sein könnte. Und meine These ist im Moment jedenfalls noch, dass es zu unterschiedlichen Zeiten über die Jahrzehnte unterschiedliche Editoren am Werk waren. Und das würde dann auch erklären, warum die einzelnen Handschriften doch sehr, sehr unterschiedlich sind. Also man sieht, es ist die gleiche Prosodie. Also Versmaß, Reimschema ist alles gleich, aber inhaltlich oder auch formal ist es komplett anders. Also da gibt es große Varianten und die Hamburger Handschrift ist eine der wenigen, die auch, also die Gedichte sind später noch stark abgeändert worden.
Und hätte das auch von Süleyman dem Ersten selbst sein können, die Veränderung?
Das bezweifle ich, weil der hatte natürlich wesentlich mehr zu tun, als sich im Detail damit irgendwelchen typografischen Sachen zu beschäftigen, zumal das auch so seiner Art des Dichtens widerspricht, nämlich schnell, schnell ein Gedicht erstellen und dann das nächste und so weiter. Also das heißt, auf das einzelne Gedicht wurde auch nicht besonders große Sorgfalt gelegt, also auch was die rhetorischen Mittel anbetrifft und so weiter. Das wurde schnell verfasst und dann war's das.
Okay. Ich überlege noch gerade, ob wir bei den Manuskripten noch was vielleicht zur Aufbewahrungsart im Palast selbst, also ist da irgendwas bekannt? Also so, es scheint im Atelier selbst dort produziert worden zu sein und dann wohin getan, gelegt, gezeigt worden?
Also die imperialen Handschriften befanden sich alle in der Palastbibliothek, das wissen wir. Sie wurden dann teilweise an die Prinzen verschenkt, das weiß man auch, weil es da bestimmte prinzenspezifische Verwerke gab, die auf den Prinzen dann hinweisen. Also die bekamen auf jeden Fall eine Handschrift, was sie dann damit machten. Wer weiß, also teilweise haben sie ja auch wirklich nicht lange gelebt, teilweise schon. Und dann vielleicht kamen sie zurück in den Palast oder ganz woanders hin. Also insofern den Weg, den die einzelne Handschrift genommen hat, von der Palastbibliothek aus, das ist relativ unerforscht leider. Man kann das so ein bisschen sehen, wohin sie dann gelangt sind oder wo sie sich heute befinden. Aber die Strecke von A nach B ist teilweise schwer zu eruieren.
Ja, das haben wir auch schon, also kenne ich aus meiner eigenen Forschung und hatten wir auch schon in zahlreichen Folgen auch gehabt, dass das, also man hat Glück, wenn da wirklich nicht nur ein Name wie Mehmet drin steht, sondern der und der hat das dann und dann vererbt bekommen oder geschenkt bekommen oder gelesen und dann hat man Glück und kann das irgendwie platzieren mit Ort und Zeit, aber das ist nicht immer der Fall.
Und das geben teilweise die Handschriften selbst auch nicht her. Das muss man dann schon anders kontextualisieren. Also in meinem Fall hatte ich dann einen Vermerk, wie gesagt, in einem Register gefunden, einem Erbschaftsregister einer Juristengattin gefunden. Teilweise über die Register und die Haushaltsvermerke kommt man dann daran, aber das ist natürlich eine Nadel im Heuhaufen, die man dann teilweise sucht.
Und bei diesem Händler, der gerne auch mal Dinge herausschnippelte, hat der irgendwie gesagt, woher er die hatte?
Das weiß man nicht.
Schade. Gut, also das heißt, wir wissen, dass dieses Manuskript 1554 fertiggestellt worden ist und dann 1886 auf jeden Fall von diesem Kunsthändler, dessen Namen ich wieder vergessen habe.
Dr. Franz Bock.
An das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe verkauft wurde.
Genau.
Ja, sollen wir dann mal vielleicht auf den Inhalt noch ein bisschen gucken oder gibt es noch zu dem Objekt was Wichtiges zu sagen?
Sehr gern können wir auf den Inhalt schauen.
Okay, also Sie hatten ja schon gesagt, dass da 630 der insgesamt etwa 4000 Gedichte, die Mohibi verfasst hat, enthalten sind?
Ja. Wobei, dazu muss ich dazu sagen, ich habe das mal zusammengezählt. Wir wissen von 41 Gedichtsammlungen Mohibis. Davon sind überhaupt nur 26 jemals bearbeitet worden.
Was bedeutet bearbeitet?
Also, dass die ediert worden sind, dass man sie sich überhaupt angeschaut hat. Die anderen Handschriften sind vollständig unbearbeitet. Man weiß überhaupt nicht, was sich darin befindet, wie viele neue, alte Gedichte, in welchem Verhältnis die zu den anderen Handschriften stehen, ist völlig ungeklärt und unbekannt. Und erstaunlicherweise befinden sich in der Hamburger Handschrift 213 Gedichte, die unbekannt sind, also noch nie ediert worden sind. Das heißt also, dass die 1554 Handschrift ist eine sehr alte Handschrift, nicht die älteste, aber eine der ältesten datierten Handschriften, die wir kennen. Und ein Drittel der Gedichte der Hamburger Handschrift sind in den späteren Gedichtsammlungen nicht mehr aufgenommen worden.
Mir fällt gerade auf, ich glaube, wir müssen ein bisschen differenzieren oder aufpassen. Sie haben jetzt ediert für zwei verschiedene Sachen benutzt. Also Sie sagten, 26 Manuskripte waren noch nicht ediert worden. Das meint das wissenschaftliche Auseinandersetzen mit den
genau.
Gedichtsammlungen. Und dann hatten Sie ja noch die nach Süleyman dem Ersten an dem Werk arbeitenden Personen auch Editoren genannt, oder?
Genau.
Okay. Sie meinen jetzt aber nicht das Gleiche damit.
Nein, nein. Also die Editoren sind dann sozusagen diejenigen, die damit betraut worden sind, die Gedichte auszuwählen und vielleicht auch zu verändern und das anzuordnen. Und die Edition meinen dann die wissenschaftlich mehr oder weniger aufbereiteten Gedichtsammlungen. Teilweise kontextualisiert, meistens nicht.
Okay, und das heißt, wir haben hier ein ungewöhnliches Fundstück, nicht nur, weil es so schön und so alt ist, sondern weil da auch ein Drittel sonst nicht bekannter Gedichte von Uhibi drin sind.
Genau. Also ich habe mal versucht, das ein bisschen zu strukturieren. Also zum Teil sind das metrisch gesehen defekte Gedichte, die große Mängel aufweisen in Bezug auf das Versmaß und die möglicherweise genau aus diesem Grund entfernt worden sind. Also das ist ein Aspekt, der sicherlich zu berücksichtigen ist. Das Versmaß und so weiter, das spielte natürlich eine ganz große Rolle. Und wenn das nicht stimmte, dann war das ein Mangel, den man natürlich nicht in Zusammenhang mit einem mächtigen Herrscher bringen wollte, sondern genau das Gegenteil. Er sollte ja über diese Handschrift dann auch strahlen und wirken. Und das funktionierte einfach besser, wenn das metrisch korrekt war und ansprechend, also auch vom Klang her. Also insofern war das ein wichtiger Faktor und ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Kriterium des Ausschließens beinhaltete. Es gibt noch einen anderen Faktor, der mir aufgefallen ist. Der kommt nicht besonders häufig vor, aber dennoch eine Rolle spielt. Und zwar wurde über die Gedichter, denke ich, auch ein Bild Sultan Süleymans kreiert, das ihn als großen Liebenden darstellen sollte, auch im mystischen Sinne. Und ihm wird ja auch heute noch in der Forschung der Beiname Insane Kiamil beigegeben. Und das bedeutet halt der perfekte Mensch im mystischen Sinne. Also ist völlig abgekoppelt von dem politischen, was wir zuvor besprochen haben. Und dieser mystische Gehalt, der kommt in den Gedichten, zum Teil wird er auch zum Ausdruck gebracht und kann diese Persona als auf dem mystischen Weg, mystisch erleuchteten oder wie auch immer, stärken. Das funktioniert bei vielen Gedichten auch der Hamburger Handschrift ganz gut, weil sie nämlich durchaus sehr mystisch geprägt sind. Aber es gibt gerade in den unbekannten und sogenannten neuen Gedichten dann Aspekte, die im absoluten Gegensatz dazu stehen. Also nämlich politische Gedichte polemischer Natur. Zum Beispiel wird da gegen die Safaviden und vor allem die Kizilbasch gewettert. Und wirklich in einer Weise, die dann vielleicht später nicht mehr als angemessen betrachtet wurde. Und insofern wurden diese Gedichte dann wieder ausgeschlossen oder vernachlässigt. Also insofern ein großer Reichtum, auch inhaltlicher Natur, der stark von den Gedichten abweicht. Und das ist das Interessante noch dazu, auch wahrscheinlich dem Dichter selbst näher ist. Also wir können davon ausgehen, dass der Editor dieser Handschrift relativ wenig eingegriffen hat, wohingegen spätere Editoren die Handschriften viel stärker überarbeitet haben, also geprägt haben und mit ihrem eigenen Stil vielleicht auch dann nochmal umformuliert haben.
Was vielleicht auch mit der zeitlichen Nähe zusammenhängen kann? Oder also quasi, weil der Sultan einem sozusagen über die Schulter guckt, während das verfasst wird und dann noch schauen kann, ob er damit glücklich ist und später nicht mehr?
Das, glaube ich, ist schwer vorstellbar, dass er da dem Editor über die Schulter geschaut haben sollte. Ist ein interessanter Gedanke. Angesichts der Verpflichtungen, die er als Herrscher aber auch hatte, weiß ich nicht, ob das so möglich ist. Aber das ist auf jeden Fall bedenkenswert. Also ich denke eher, habe immer gedacht, dass es im Zusammenhang mit der restriktiveren oder auch kontrollierenderen Politik stand, dass sozusagen auch nicht nur die Gesellschaft stärker reglementiert und kontrolliert wurde durch die neuen Verordnungen, also auch eine andere soziale Struktur geschaffen wurde und Praktiken etabliert wurden, sondern eben auch der Sultan selbst als Gestalt stärker kontrolliert wurde und dann ein anderes, kontrollierteres Bild von ihm ja auch in den Gedichtsammlungen zu sehen ist.
Und diese Tatsache, dass gegen die Safaviden da teilweise Polemik enthalten ist oder gegen die Kizilbasch, zeigt ja sehr stark, wie sehr Themen, die im politischen Alltag oder kulturellen eine Rolle spielten, da aufgegriffen wurden. Ist denn diese Dominanz der Eigenpräsentation als großer Liebender auch eine Form von Reaktion auf etwas, was passiert ist?
Oh, das ist ganz schwer zu sagen. Also das ist natürlich immer verführerisch, sich das so vorzustellen. Aber da Das, glaube ich, liegt ein bisschen auch in der Natur dieser Dichtung an sich dieser Zeit. Die Dichter standen im immensen Wettstreit untereinander. Es gab eine enorme Konkurrenz und man versuchte immer, den anderen auszustechen oder hervorzustechen. Das lag auch an diesem ganzen System, wie Gedichte gefördert oder Dichter auch gefördert wurden und Gedichte belohnt wurden. Also das heißt, es gab eine enorme Konkurrenz. Man versuchte immer besser, schöner zu dichten als der andere. Und das spiegelt sich, glaube ich, auch mit einfach dieser Kultur des Auftrumpfens, des sich Großmachens im Sinne der Dichtung. Das war einfach eine Form der Dichtung, die wir übrigens nicht nur bei den Osmanen sehen, sondern auch bei den Timuriden. Die haben das in ähnlicher Weise gemacht. Da hat Jürgen Paul einen ganz interessanten Artikel auch darüber geschrieben.
Okay. Was ja eigentlich interessant ist, wenn ein Herrscher, der eben nicht auf Patronage angewiesen ist, also der hat ausgesorgt und steht sozusagen außerhalb der Konkurrenz, dann bei dieser Praxis mitmacht.
Ja, also einerseits, und das ist dieses Spannungsfeld, andererseits, also es kommt schon ganz viel Eigenes zur Sprache, oft auch ganz indirekt. Also zum Beispiel ist mir aufgefallen, dass er ganz wenig Farben benutzt. Und das war für die Zeit extrem untypisch. Also viele Dichter haben in Farbenspielen geschwelgt und das war ein wichtiges bildliches Mittel. Und das ist bei Mohippi sehr, sehr wenig der Fall. Und da kann man dann, wenn man möchte, auch ein bisschen auf die Stimmung schließen, nämlich dass es eher grau war, seine Welt. Also nicht so farbenfroh und prächtig wie vielleicht die äußere Präsentation, sondern dass die Farben in seinen Gedichten kaum eine Rolle spielen. Was anderes ist mir noch aufgefallen, und zwar Flüsse spielen zum Beispiel eine große Rolle, hingegen Meere tauchen überhaupt nicht auf. Und er hat Rhodos erobert, er muss ein Schiff bestiegen haben. Es geht gar nicht anders. Also er war bei dem Feldzug ja persönlich zugegen, zumindest zum Schluss. Also er kannte das Meer, aber das taucht in der Dichtung überhaupt nicht auf. Ein einziges Mal habe ich einen Bezug gefunden und das war's in den vielen, vielen, vielen Versen. Also ein bisschen kann man da schon von der Thematik auch auf die Relevanz und die Vorlieben schließen. Und vieles ist aber auch sehr standardisiert, muss man sagen. Also es gab einfach bestimmte Formen, und dass jetzt die Zypresse Ausdruck der Schönheit ist und dass die Rose und Nachtigall zusammengehören, das ist auch irgendwie eine gängige Struktur und sehr konventionell, und an die hat er sich zum großen Teil auch gehalten. Und vieles ist eben auch schwer zugänglich, muss man sagen, und auch sehr schwer zu übersetzen. Und die Gedankengänge und die Persona wechselt dann zum Teil auch. Und da die Gedankengänge nachzuvollziehen, ist manchmal gar nicht so leicht.
Ja, kodieren ist ja Teil der Aufgabe eines Dichtenden. Insofern hat er hier einen guten Job gemacht wahrscheinlich.
Manchmal, ja.
Und wenn Sie auch gesagt haben, dass ein Großteil dem gewidmet war, sich selbst in positivem Licht darzustellen, kann das dann so als eine Form von vormoderner PR einfach gesehen werden, so eine Gedichtsammlung zu veröffentlichen?
Ganz sicher. Also zum einen war gerade Gazeldichtung ein großer Trend zu der Zeit. Also sehr, sehr populär. Es gibt hunderte von Dichtern, die wir kennen, und viele, die jetzt auch im Zuge neuerer Forschung neu entdeckt werden. Das war einfach ein Medium, das im 16. Jahrhundert jedenfalls von vielen genutzt wurde, übrigens nicht nur der Oberschicht, sondern auch in anderen sozialen Gruppen, zum Beispiel Handwerker. In Hammams wurde gedichtet und rezitiert. Und teilweise weiß man auch, dass Frauen bei bestimmten Dichtern Auftragsgedichte erstellen ließen. Also das heißt, es war dann auch zum Teil jedenfalls genderübergreifend. Es gab übrigens auch Dichterinnen, ganz bekannte, die auch jedenfalls diejenigen, von denen wir wissen, von der Elite gefördert wurden, unter anderem auch vom Sultan selbst. Also Dichtung wurde nicht nur von einer kleinen Elite zelebriert, sondern von einer großen Gruppe der urbanen Bevölkerung jedenfalls konsumiert und vielleicht auch selbst produziert.
Und gerade in diesem Zusammenhang, also wenn das so allgegenwärtig ist und einfach so eine ganz normale Form des Ausdrückens, macht das dann dieses Objekt und seinen Inhalt besonders oder eher gewöhnlich oder irgendwas dazwischen?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also einerseits bedient er sich ja der Kommunikation der damaligen Zeit. Und er hat auch die Topoi, die zu der Zeit wirklich sehr, sehr populär waren, exzessiv benutzt. Also zum Beispiel Leila wa Majnun, ein Epos, das gerade im 16. Jahrhundert sich großer Popularität erfreute, taucht andauernd bei ihm auf. Also insofern war es vielleicht nicht gewöhnlich, aber es war eine Brücke, die er schlagen konnte, auch zu den Untertanen. Und andererseits war es natürlich sehr ungewöhnlich, insofern, als wir sonst von diesem Herrscher überhaupt keine persönlichen Äußerungen haben. Also insofern ist diese Dichtung wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Wir haben keine Briefe, wir haben nichts von ihm, in dem er sich irgendwie selbst äußert. Und die Gedichte sind da ganz, ganz einzigartig.
Und Sie sprachen ja vorhin von den vielen Handschriften, von denen ja teilweise einige noch gar nicht betrachtet worden sind, aber von denen, die bekannt sind, sind da viele auch solche Prachtexemplare?
Zum Teil. Also es gibt ein paar Schwesterhandschriften, die kurz vor oder nach seinem Tod erstellt wurden und die vom selben Kalligraphen und Illuminator produziert wurden. So, das wissen wir. Mit denen arbeite ich zum Teil auch, also als Vergleichshandschriften. Es gibt aber auch Handschriften, die sind von anderen Kalligraphen erstellt worden und auch Prachthandschriften, die undatiert sind, wo wir den Illuminator nicht kennen und auch nicht den Kalligraphen. Teilweise ist in den 80er Jahren, da hat ein türkischer Wissenschaftler vor allem, sich intensiv mit diesen Handschriften befasst und hat da viele Kalligraphen und so weiter herausfinden können der einzelnen Handschriften. Teilweise wissen wir einfach nichts darüber. Und die Forschung ist in dem Bereich nicht weitergegangen, sondern eher dann in die Breite, das Material zu sichten. Und auch da gibt es Grenzen, also dass dann eben viele Handschriften, vor allem die außerhalb Istanbuls, nicht berücksichtigt worden sind. Also die Istanbuler Handschriften sind relativ gut erschlossen, aber alles, was in Ankara liegt, ist noch gar nicht betrachtet worden, obwohl man weiß, wo die liegen und die Manuskripte auch gelistet sind. Also das ist jetzt gar nicht schwer, die sich anzuschauen, aber das ist einfach nicht gemacht worden. Und außerhalb der Grenzen der heutigen Türkei sieht es dann nochmal ganz anders aus. Also das auch die Palästina-Handschrift ist bislang ganz unbekannt gewesen. Und ich habe jetzt noch eine Kairena-Handschrift bekommen, die älteste, die wir kennen überhaupt.
Ja, von wann?
45.
1545.
Die ist nochmal 9 Jahre früher erstellt worden. Das ist dann die älteste Handschrift, von der wir wissen.
Auch so prächtig?
Ja, also das Papier ist noch ein bisschen gröber und es ist auch derselbe Kalligraph und Illuminator, aber die Beschaffenheit des Papiers ist noch ganz anders. Also die Hamburger Handschrift hat geglättetes Papier. Also ich habe die nicht physisch sehen können, aber das sieht sehr grob aus.
Und diese Kairena-Kopie enthält das ähnliche Set an Gedichten wie die Hamburger Handschrift oder ist das ein anderes?
Das weiß ich noch nicht. Das bleibt noch herauszufinden. Das ist jetzt meine nächste Aufgabe nach Abschluss dieses Teils der Erschließung, dann mir diese Kairena-Handschrift nochmal genauer im Verhältnis zur Hamburger Handschrift anzusehen. Wie die sich aufeinander beziehen oder vielleicht auch nicht, das wird sich dann zeigen.
Ja, und wo Sie gerade von Digitalisaten generell sprachen, ist die Hamburger Handschrift komplett digitalisiert zugänglich oder müsste ich nach Hamburg fahren, um sie mir anzuschauen?
Also so einfach zugänglich ist sie nicht. Man muss schon einen Antrag stellen und auch sie sich anzusehen, ist mittlerweile mit einigen bürokratischen Vorläufen verbunden. Also lange Zeit lag sie auch, das ist das Problem sowieso der Präsentation von Manuskripten im Allgemeinen. Also lange Zeit lag sie in einer Vitrine im Museum für Kunst und Gewerbe, aber das waren dann nur 2 Blätter, die man sehen konnte. Und der Rest, den konnte man gar nicht anfassen und auch visuell sich in irgendeiner Form dem Manuskript nähern. Also, und das ist natürlich schwierig, gerade wenn es sich um solche kostbaren Artefakte auch handelt, die ja auch geschützt werden müssen. Also da kann ja nicht jeder blättern.
Ja, und wenn ich jetzt gerade auch so auf meine Notizen schaue und die ganzen Daten überfliege, hat denn die Veröffentlichung dieser Hamburger Prachthandschrift irgendeinen Bezug, also ne, 1554 und ein Jahr vorher lässt er ungewohnterweise seinen Sohn ermorden. Hat das irgendeinen Zusammenhang?
Also ich denke schon, so ganz verifizieren lässt sich das wahrscheinlich nicht. Also ich habe da auch einen Artikel drüber geschrieben, um das mal so historisch einzuordnen. Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, er muss diese Handschrift in Auftrag gegeben haben, bevor er Istanbul 1553 verlassen hat, weil er ist dann erst 54 oder 55 nach Istanbul zurückgekehrt, als die Handschrift schon fertiggestellt worden ist. Wir gehen davon in der Forschung aus, dass diese Ermordung Mustafas geplant war. Das war kein Zufall. Und auch, dass das außerhalb Istanbuls passierte, folgte einem bestimmten Kalkül. Insofern wird er sich damit beschäftigt haben, vor seiner Abreise, ob das nun Zufall war, dass er dann irgendwie, auch weil Feldzüge in entlegene Regionen konnten auch mal tödlich enden oder ihm konnte was zustoßen oder so. Das ist eigentlich selten passiert bei Sultanen, aber grundsätzlich war das nicht auszuschließen. Ob das vielleicht ein Faktor war, weil grundsätzlich wurden diese Gedichtsammlungen erstellt beim Ableben eines Dichters. Da wurde dann das gesamte Material eines Dichters zusammengefügt in einer Handschrift. Bei Süleyman haben wir nun unglaublich viele Gedichtsammlungen.
Er dachte jedes Mal, dass er jetzt dran wäre, oder?
Das weiß ich gar nicht, ob die dann auch, also manche Sammlungen sind ja auch posthum erstellt worden. Bei manchen haben wir überhaupt keine Datierung und sie sind eigentlich, wenn man sie sich nicht ganz genau anschaut und ins Verhältnis setzt zu den anderen Handschriften, was unglaublich aufwendig ist, das kann man nicht mit jeder Handschrift machen, kann man überhaupt nicht sagen, wann vielleicht über Papierproben, aber auch das wird in diesem engen Zeitfenster wahrscheinlich ganz, ganz schwierig, da überhaupt irgendwelche konkreten Angaben machen zu können. Also insofern wissen wir einfach nicht so genau, wann die erstellt worden sind, posthum oder noch zu Lebzeiten, wenn sie nicht datiert worden sind. Und insofern ist das alles ein bisschen schwierig, das so genau zu sagen. Aber man könnte zumindest sich vorstellen, dass er sich mit dem Gedanken getragen hat, also Feldzug und möglicherweise unsicherer Ausgang und insofern dann die Erstellung des Divans in Auftrag gegeben hat. So, und man muss dazu sagen, zu der Zeit, es ging ihm nicht gut. Das wissen wir.
Gesundheitlich?
Genau. Also er hatte gesundheitliche Probleme, hatte Gicht und die machte ihm wohl wirklich, wie manche anderen Herrscher auch, wirklich sehr zu schaffen. Also insofern hatte er schon zu leiden und spürte sozusagen sein Alter auch. Möglicherweise war das ein Anlass und dann noch der Feldzug dazu. Möglicherweise hatte das auch noch den Aspekt, ein Gegengewicht zur Ermordung des Prinzen zu etablieren. Das wiederum ist aber reine Spekulation. Also wir können uns das so vorstellen, aber verifizierbar ist das im Moment eigentlich nicht.
Und wenn wir mal so einen Blick auf Ihre Forschungsziele werfen, Sie hatten ja gesagt, so, Sie arbeiten zum Beispiel jetzt gerade noch die Kairena-Handschrift durch zum Vergleichen. Was ist denn für Sie so die Bausteine Ihrer Ziele für Ihr Forschungsprojekt?
Also einmal natürlich die Fertigstellung der kritischen Edition und die Publikation der Hamburger Handschrift in Faksimile mit transkribierten Gedichten und kritischem Apparat.
In Faksimile bedeutet Kurzversion davon oder Ausschnitte oder?
Das bedeutet, dass die Hamburger Handschrift bildlich dargestellt wird. Also wirklich diese illuminierte Handschrift dann auch zu sehen ist mit den einzelnen Gedichten und den einzelnen Blättern. Und dass dann die Transkription erfolgt mit kritischem Apparat und dem Vergleich. Und das ist in meiner Forschung ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich schaue, wie die Hamburger Handschrift sich zu den Vergleichshandschriften verhält und was die Unterschiede sind. Und auch vielleicht die Leerstellen, wo etwas fehlt. Und ich habe da schon Linien herausarbeiten können, Bezüge zu älteren edierten Handschriften, die wir kennen, die auch in Faksimile publiziert worden sind, so dass man das ganz gut auch überprüfen kann und da nicht nur auf die Transkription angewiesen ist. So, also zu sehen, irgendwie, wie verhält sich die Hamburger Handschrift, und dadurch kann man auch erst sagen, das sind jetzt noch unveröffentlichte Gedichte. Und hier sieht man die Tendenz, nämlich, dass bestimmte Themen noch ein Forum finden, die später ausgeschlossen werden. dass hier bestimmte metrische Fehler auftauchen, die später dann etwas in geglätteter Form erscheinen und so weiter und so fort. Also da kann man so ein bisschen den Dichter zumindest klarer konturieren und die Besonderheiten des Dichters auch formaler Natur oder lyrischer Natur. Und der andere Aspekt, der mir auch wichtig ist, das ist dann eben auch das, die Annäherung an die lyrische Persona. Also was sehen wir von dem Dichter? Und natürlich auch die Frage, inwieweit geht die Persona in den, löst sich im Herrscher auf oder inwiefern gibt es da auch klare Grenzen zwischen Herrscher und Dichter?
Ist wahrscheinlich auch nicht immer so leicht festzuhalten.
Ja, das gibt da so ein paar Kriterien. Ich habe da gerade in die Richtung auch gearbeitet. Also zum Beispiel gibt es das Kriterium der mentalen Gesundheit eines Herrschers. In der Dichtung wiederum ist es aber so, dass das Verrücktsein und Entrücktsein eine ganz wichtige Rolle spielt und ganz zentral ist als Aspekt für den Liebenden. Und da habe ich versucht herauszuarbeiten, wie kriegt er dieses Verhältnis hin? Einerseits in der Dichtung besingt er sich als großer Liebender und als großer Entrückter und noch verrückter als Mejnun, der Inbegriff des Liebenden überhaupt im 16. Jahrhundert und überhaupt im Nahen und Mittleren Osten. Und andererseits kann man in seinen Gedichten aber zum Teil auch sehen, wenn der Begriff Herrschaft überhaupt Erwähnung findet, dass dann doch eine sehr klare Linie gezogen wird und zum Beispiel auf den Begriff Mejnun verzichtet wird und stattdessen dann irgendwie Kais genannt wird oder sowas. Und insofern scheint es, als sei er sich dieser Gratwanderung sehr wohl bewusst gewesen. Also einerseits Dichtung und Entrücktsein als Ideal und andererseits als Herrscher durfte er das keinesfalls sein. So. Und andererseits sieht man aber auch, dass wenn es jetzt einfach nur ums Entrücktsein und die Dichtung geht und er sich als Dichter generiert, dass er da großen Freiraum hatte und dass es offenbar ihm als Herrscher keinen Abbruch tat, dass er da sich als super Mejnun stilisiert hat.
Ich glaube, wir haben schon mal sehr schöne Einblicke gewonnen in das, was es da zu entdecken gibt. Haben Sie noch irgendwas, was Sie erwähnt haben möchten oder was wir vielleicht noch nicht so angesprochen haben, aber für die Hörenden interessant sein könnte?
Also ich hatte noch einen Aspekt, der, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Wir haben das schon so ein bisschen angesprochen, aber vielleicht, um das nochmal besonders hervorzuheben. Die Hamburger Handschrift zeigt in den Klage-, Liebes- und Prophetenlobliedern eine ganz unbekannte Seite dieses mächtigen Herrschers, die wir so in dieser Form bislang noch nicht kennengelernt haben. Und gleichzeitig eröffnet sie aber auch eine ästhetische Welt mit den ganzen Konventionen, aber auch den Vorlieben dieses Herrscherdichters, die ich ja zum Teil auch schon angesprochen habe. Ein ungewöhnliches Bild des Herrschers auf jeden Fall, wenn man das zusammen sieht, also Muhibi als Sultan Süleyman betrachtet, dann ist das die Stimme des auch, also nicht nur und in mancher Hinsicht vielleicht auch nicht, aber zum Teil jedenfalls auch die Stimme des Herrschers, die dort zum Ausdruck gebracht wird, gerade in den Gedichten, die ich ja auch erwähnt hatte, in diesen polemischen Gedichten, wo es die Grenze komplett aufgehoben ist und wirklich der Herrscher auch seinem Zorn hemmungslos Ausdruck verleiht.
Ja, das ist, glaube ich, ein schönes Schlusswort. Ja, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für die vielen schönen Eindrücke, Bilder und alles Gute für Ihr Projekt.
Ja, vielen Dank. Es war eine große Freude, das in diesem Rahmen vorstellen zu dürfen und vielen Dank für die sehr, sehr freundliche Betreuung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.